Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 150, heute mit dem Felix.
10 Minuten früher als sonst.
Ja, genau. Und mit meiner einer 150. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir vor, keine Ahnung, wie viele Jahren schon mal waren.
Ja.
Also,
wir haben uns euch quasi überlebt.
Nochmal überlebt sozusagen, ja. Genau, also wir waren bei Radio Tux Talk damals auch bei 150, das heißt, wir haben jetzt schon 300 Sendungen gemacht.
300 Sendungen?
Ja.
Und wie viel von denen hast du alleine gemacht? Ich weiß, dass du die ersten Radio Tux Talk-Sendungen alleine gemacht hast.
Ja.
Das ist ganz schön awesome. Gibt's die noch?
Die gibt es, klar, die kannst du ja alle anhören.
Natürlich. Alle Sendungen, wo du...
Du kannst ja... Radio Tux ist ja 15 Jahre alt geworden und du kannst dir irgendwie mein halbes Leben, fast mein halbes Leben, kannst du dir in Audioqualität anhören. So, also.
Halt nur die technische alles. Seite davon, ne? Aber naja.
Ja, aber so von schlechtes Englisch, miserables Englisch, schlechtes Englisch, besseres Englisch.
Ah, du wurdest immer besser, meinst du?
Ich hoffe, dass ich besser geworden bin. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber du kannst dir tatsächlich, ich kann mal einen Link hier reintun, Radio Tux, da müsste es ja Horaz heißen, wie ist es da? Ja, genau, hier.
Stimmt, früher gab es noch gar keinen Podcast und du hast trotzdem schon gemacht, weil du so verrückt bist.
Ja, krasser Scheiße, ja. Genau, ich habe jetzt mal den Link hier ins Radio Tux Archiv, Horaz, und die erste war da 2006, am 26.11.2006.
Oh, das ist ja bald 10 Jahre dann. Das ist ja mal geil.
Das ist fast 10 Jahre her, genau.
Ja, dann müssen wir zu unserem 10-Jährigen müssen wir was Cooles machen.
Ja, na gut, Binärgewitter.
Also abgesehen davon, dass du da alleine warst, ja.
Binärgewitter gibt es seit 2011, und zwar am 1.8.2011.
Oh, aber das sind ja bald 5 Jahre.
Nee, 8.1. andersrum.
8.1.
Ja.
Hä, was ist das für ein Quatsch?
Ja,
im Januar habt ihr angefangen?
Ja. Ja gut, wir haben die Sendung 2010 am Ende aufgenommen und ich glaube wahrscheinlich erst im Januar veröffentlicht.
Na gut.
Ja, 8. Januar 2011 war die erste Binärgewitter-Sendung. Daraus ist dann irgendwann Binärgewitter-Talk geworden. Ja, und jetzt sind wir schon bei 150. Meine Güte.
Also hier ist Radio Tux, die erste war dann 19. November 2008. Mann, ey, wie die Zeit vergeht. Radio Tux habe ich gerade nachgeschaut.
Ja, genau. Gleichzeitig haben wir ein neues Projekt gestartet, oder der Marc da drüben über den großen Teich hat ein neues Projekt gestartet.
Er hat uns quasi geforkt.
Dasselbe, was mit OwnCloud auch gerade passiert ist. Ja, da kommt man wieder zurück. Genau, der hat uns hart geforkt und hat gesagt, er fängt jetzt mit einer West Coast Edition an. Und hat sich mal irgendeinen Kollegen geschnappt und hat mal gesagt, ich muss sagen, ich habe die Sendung noch nicht ganz durchgehört.
Aber du hast sie angefangen.
Ich habe sie angefangen zu hören, ich habe sie natürlich auch geschnitten, also vorne und hinten. Aber sie veröffentlicht, aber man kommt ja zu nix. Aber ich habe schon gute Kritiken drüber gehört, also Marc, Daumen hoch an der Sendung, an der Qualität müssen wir noch arbeiten.
Ja, Marc, also hat's einfach drauf, ey.
Klingt halt so, wie wenn man ein Gerät mit auf den Tisch stellt und sich mit einem halligen Raum ringsrum dahinsetzt. Also da wurde noch gewünscht, dass wir an der Qualität arbeiten, aber das
am Content,
ja, machen.
Content ist sehr...
Der Content ist schon mal total gut.
Also leider kann man es gerade nicht nachgucken, weil die
Webseite ist wieder da. Ist wieder da. Bei mir ist sie wieder da.
Ich gehe mal auf grepel.us. Oh.
Geh mal, genau. Unsere Binärgewitter-Seite war gerade down, hat der Chat gesagt. Und
hat geschrieben.
Haben wir doch wieder gestartet bekommen. Genau. Eine West Coast Edition gibt es vielleicht regelmäßiger. Wie gesagt, an der Qualität wird noch gearbeitet. Flydie zieht ja rüber. Matt zieht irgendwann rüber. Sind wir hier sowieso nur noch alleine, ihr merkt schon, in letzter Zeit sind es irgendwie immer nur noch der Felix und ich.
Das ist echt traurig.
Und dann sehen wir uns noch nicht mal, weil obwohl wir beide in Wolgograd wohnen, ja, ist irgendwie der Weg
aber
zu weit.
Aber Wolgograd ist halt immer eine große Stadt, ja. Ja. Darf man nicht vergessen.
Ja. Und deswegen trotzdem remote.
Immerhin hören wir uns nicht nach Kotze an, muss man auch sehen.
Weiß ja nicht. Es kommt immer drauf an, welche Version ich dann am Ende nehmen muss. Ich meine, wenn unsere beide Spuren jetzt Aufnahmen hier gut klappen, okay. Aber ja, es kann ja sein, dass ich dann wieder, ist ja auch schon öfter passiert, die Version vom Stream nehmen muss und dann könnte es
dann
sein,
hört sich natürlich nach Scheiße an.
Bisschen scheiße klingt, ja. Apropos, ich werde gleich mal hier die Version noch ein bisschen, ach komm, wir können ja noch ein bisschen nach oben drehen. Wenn schon, denn schon.
Was machst du jetzt? Hör auf, irgendwann irgendwas rumzuspielen. Nachher explodiert.
Ach, immer drauf. Immer drauf.
Nein.
Du willst mich doch gut hören auch, oder?
Nee.
Wie jetzt?
Okay. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir haben nämlich einen Toten der Woche gefunden.
Ja, du hast ihn noch gerade
gefunden. Ich habe den glücklicherweise noch wieder aus meinen Erinnerungen geholt. Nämlich alle Router.
Alle Router?
Alle Router werden sterben. Warum? Und zwar an IPv6. Und das kommt daher, weil es mit den Cisco-Routern ein Problem gibt mit IPv6-Paketen.
Oh, nee.
Ja, und dann gibt es ein IPv6 Ping of Death und dann sterben dir die Router weg. Und du denkst dir so, nee, Quatsch. Ja.
Genau, wie alt ist IPv6 jetzt? 15 Jahre? 20 Jahre? Let me google that, IPv6.
Es ist einfach so traurig.
Das ist auf jeden Fall älter als 15 Jahre.
Aber das ist ja auch klar, wenn das quasi niemand hernimmt, ja, dann gibt es halt scheiß Probleme in den ganzen Implementierungen von den Protokollen, selbst wenn die Protokolle selber natürlich gut gespeckt sind, ja. Aber wenn es nie jemand ausprobiert hat, geht natürlich alles kaputt.
Und ein Ping of Death hatten wir ja auch schon.
Ja, also es geht hier um a Neighborhood Discovery, um quasi den Teil vom IPv6 Protokoll, wo der IPv6-Stack von Cisco IOS kaputt geht. Und dann gibt's quasi Denial of Service und explodiert alles. Traurigkeit.
Ja, ich finde dieses Cisco IOS, ich finde kacke, dass sie überhaupt Apple die Rechte gegeben haben, ihr System IOS zu nennen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Und zweitens, ich kann mich noch daran erinnern, dass man um ein Interface hochzunehmen, not abschreiben muss. Und das ist so, also ich hatte solche Schmerzen in der Vorlesung damals. Netzwerk Security oder was wir da auch immer gemacht haben, wo wir auch mit Cisco Router rumgespielt haben. Ja. Also, es war so ein bisschen Linux, aber so irgendwie auch rein gar nicht.
Ist scheiße einfach, ja.
Und es tut so weh. Das Interface, ach.
Ja. Und dann muss man sich quasi immer überlegen, wie es denn doch.
Genau, not down war irgendwie ab. Also es war irgendwie, weil du denkst, wer hat das spezifiziert und warum?
Das war so, oh, wir haben down, aber irgendwie haben wir jetzt vergessen, dass wir auch Sachen noch hochmachen müssen. not down.
Ach ja, ist schlimm.
Also die Liste von vulnerable Software, die ist einfach so ultra lang, hey. Also ich vom CVE gibt es quasi eine Liste von Software, die da davon betroffen sind. Und da kann man einfach schon mal ein ganzes Stück lang runterscrollen. Alles Cisco, IOS und diese komischen anderen Dinger. CVE Entry. So. Ja, also genau, es gibt Cisco hat gemeint, oh ja, alle haben das Problem. Wir sind nicht nur wir haben das Problem, dass alles kaputt geht, sondern alle anderen haben das bestimmt auch.
Bestimmt.
Und ja. Also es geht quasi darum, dass du quasi deinen Router verwirrst, indem du dem sagst, Nachbar ist aber daneben an und dann explodiert's. Okay. Und ja, es ist einfach totale Panne schon wieder, naja.
Ja, ich meine, Dinge können kaputt gehen, ja?
Ja. Also das, aber immerhin explodiert das Betriebssystem nicht, sondern quasi nur das Routing funktioniert nicht mehr, was dann aber bei einem Router auch eigentlich die komplette Funktionalität ausmacht.
Naja. Ja, ja.
Kann man
schon machen. Kann man nur hoffen, dass sie irgendwie schnell ein Update rausbringen und das langfristig sich irgendwann mal. Ich meine, aber was, ich habe gerade auf der Wikipedia-Seite gesehen, also Essence 98, ja, 1998, hatten wir in der Pre-Show schon. Wer sie gehört hat, hat uns singen hören, also mich vor allem.
Seid froh, dass ihr ihn nicht habt singen hören.
Wieso?
Braucht man nicht. Schon ein paar Sachen, die muss man nicht haben.
Sagst du.
Ja, sag ich.
Ja, wahrscheinlich wollen die anderen Leute mich alle singen hören.
Genau. Alle Leute wollen singen hören.
Ja.
Alle Leute.
Immer. Also 98, das ist schon scheißverdammt lange her und wir sind jetzt so bei 20%, die irgendwie, ich weiß nicht, ist es IPv6-Traffic oder war es nur IPv6-enabled? Ach, Mist, ich habe die Wikipedia-Seite schon wieder zugemacht. Zugriffe von auf Google von Nutzern aus Deutschland verwenden 20% IPv6, naja, immerhin.
20%, hey. Das ist ganz schön viel eigentlich, aber wahrscheinlich auch erst
Na gut, weil die ganz, ich glaube, alle neueren Telekom-Anschlüsse sind doch alle Dual-Stack. Mhm. Das heißt, du hast IPv6 und IPv4 gleichzeitig schon drauf.
Und dann nimmt dein Computer natürlich auch immer V6, weil er nett ist. Und dann, kommt wenn du drauf. Quasi auf. Nee.
Ja. Kommt drauf an, wie dein Rechner eingestellt ist, aber ja.
Na, aber wenn du da nichts umgestellt hast, dann nimmt dein Computer immer V6, oder?
Ja.
Und wenn du dann auf YouTube surfst, dann ist es halt quasi schon wieder 20%. Fertig. Oder? Es war, YouTube-Traffic war relativ viel. Und Netflix, wenn die jetzt auch V6 sagen, und dann ist es auch voll schnell. Voll viel.
Ist total voll schnell. Total schnell. Ah, da sind wir gar nicht so schlecht. Also ich meine, 23%. Ich kann hier die Seite aufmachen. In USA 26% und bei uns 23%. Da sind wir relativ weit mit vorne. Man glaubt es immer gar nicht. Kanada sind es nur 7%, Frankreich 11%, UK 12%. Also da sind wir schon.
Ich glaube, das kommt alles durch die Telekom und fertig.
Ja, 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 es wird durch Telekom Dual Stack sein.
Weiter wird es. Bei Unity Media und so gibt's ja auch, die haben ja auch alle V6. Die haben ja gar keine echte V4-Adresse mehr. Die haben ja diesen shitty Softstack oder wie das Ding heißt.
Die DSL Lite.
DSL Lite,
oder genau. DS Lite, genau. Die haben eine genattete IP, gell?
Mhm,
die haben irgendwie 10.00, was weiß ich.
Ja, ja, genau. DualStack Lite heißt es, ja.
Ja, das wenn sie dann wenigstens eine richtige IPv6-Adresse haben, dann ist das immer okay.
Das haben die auf jeden Fall.
Na. Okay, dann können wir das hier mal noch dazu tun. IPv6 Adoption. Ja, IPv6 ist zwangsweise kommt es irgendwann, ja. Wir werden da sicher noch, ich weiß nicht, wer hat mal alles nachgehört, ja, und wer weiß, wann ich das erste Mal IPv6 erwähnt habe? Oder hier, das wäre die Preisfrage. Können wir so einen Preis ausloben?
Einmal alle Sendungen durchhören.
Genau, seit wann reden wir über IPv6 und wie lange wird es noch dauern, bis wir nicht mehr drüber reden müssen, weil es ist einfach...
Weil es klar ist.
Ja, weil wenn du ins Internet gehst, nimmst du eh IPv6, weil alles andere gibt's halt nicht mehr. Ja. Aber nachdem, es war ja auch die Woche, also zumindest in der Podcast-Woche, dass es irgendwie extremes Gerangel gerade um die letzten IPv4-Adressen gibt.
Das kann sie nicht so haben.
Bei der RIPE. Also normalerweise kannst du ja bei der RIPE, wenn du eine Firma gründest und beitrittst, kriegst du ja irgendwie ein paar IP-Adressen.
Ja. Aber das gibt es nicht mehr, oder was?
Na doch, es gibt schon noch, aber es gibt jetzt halt viele Leute, die gründen eine 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 20. Firma und joinen alle mit der RIPE, dass sie halt noch die IP-Adressen kriegen.
Das ist so wie bei diesen VPS-Anbietern, wo du den einfach einen neuen Account machst, damit du nochmal 30 Tage bekommst.
Genau.
Der Free-Tier. Sehr, sehr schön.
Ja, und da gibt es also richtiges Gerangel irgendwie um, also jedes RIPE-Mitglied hat wohl Anspruch auf ein 22er-Netz zurzeit noch.
Ja.
Das sind 1024 IP-Adressen und allein seit Mai 2015 gab es 2000 neue Mitglieder. Und es sind halt echt alles nur...
immer die gleichen.
Ja, es sind halt einfach immer, du gründest halt eine Firma mit ein paar Euro und
Und dann wird die Mitglied von der RIPE, kriegst du dann 22.
Zahlst den Mitgliedsbeitrag, aber irgendwie eine IP-Adresse ist mittlerweile schon 40 Euro wert oder sowas. Also das ist eine IPv4-Adresse, ja. $10, okay, $10. Aber trotzdem, es wird langsam ein Geschäft.
Ist ja abgefahren.
Ja. Deswegen halte ich auch meine IP für 4 Adressen, die ich noch habe. Ich bin zwar kein Ripe-Mitglied, aber ich habe hier über Hetzner ein paar Netze.
Ja. Und bei Clouded Cost habe ich noch 50 IPv4-Adressen einfach so.
50?
Die sind einfach verwirrt. Ab und zu, ein Kumpel hat einfach bei so einem Twitter-Ding mitgemacht, wo er was retweeten sollte, und hat dann 100 IPv4-Adressen bekommen.
Wenn du die alle verkaufst für 10 Euro?
Ja, aber du kannst sie nicht verkaufen, weil die an deinen Account gebunden sind. Das ist nicht so einfach.
Ja, das ist natürlich eigentlich schade, gell?
Ja, aber es ist einfach total absurd. So. Eigentlich ist überall Mangel und da LOL Clouded Cost einfach verkacken.
Ja. Die haben zu viel oder was?
Nee, keine Ahnung, die sind verwirrt. Also ich bin mir ziemlich sicher, die haben einfach keine Ahnung, was sie tun und alles funktioniert aus Versehen immer noch. Manchmal. Ja.
Okay.
Und anders kann man das nicht erklären. Naja, was auch immer.
Tja, kannst du mal sehen.
Clouded Cost halt, ja.
Ich kenne die gar nicht.
Clouded Cost? Das ist dieses einmal bezahlen und kriegst ein VPS. Und dafür ist halt Kacke. Also Kack.io und Kack alles. Aber ja, dafür hast du ein VPS und eine IPv4-Adresse und kannst den Service drauflaufen lassen. Mhm. Und
aber auf dem Kacke-Service, wer will das?
Also. Nee, das ist okay. Zum Beispiel der, Mediengewitter läuft auf Clouded Cost. Und es läuft immer noch. Es läuft immer noch, ja.
Das war das, was die ganze Zeit Katzenbilder zeigt, oder?
Ja, genau. Die ganze Zeit, ohne dass du was machen musst. Mediengewitter.krebsco.de. Ich glaube, mediengewitter.de gibt's nicht mehr.
Waren euch die 3 Euro im Monat?
Doch, mediengewitter.de funktioniert immer noch. Das ist geil. Und alle sehen das Gleiche. Das war ja das Besondere. Also quasi, wenn auf die Seite
muss ich jetzt auch drauf gehen.
Ja, genau. Und dann können wir die ganze Zeit über lustige Sachen reden. Bis jetzt drauf?
Jetzt bin ich, warte. Late. Global Chat, welcome. Dresscode.
Closes. Du kannst auch mit links und rechts links und rechts gehen.
Wieder. Ja, aber auch nur die paar, die da unten gezeigt werden. Ja, genau.
Mit Space kannst du auch stoppen. Jedenfalls,
Eine Katze und ein Hund! Yay, Kid-Content! Yay!
Ja, sehr gut.
Ja.
Jedenfalls, quasi sehen dann alle immer das Gleiche.
Und der traurige Kind im Kinder, im Einkaufswagen, ja.
Ja, genau. Also, das ist quasi, alle sehen das Gleiche und das ist lustig.
Eine Schneekatze!
Okay, wir müssen aufhören. Schnell.
Sicher?
Ja. Ja.
Okay.
Jedenfalls, da können alle raufgehen. Es funktioniert immer noch. Alle Bilder sind gehotlinkt. Das heißt, es gibt doch keine IO-Probleme. Auf Clouded Cost.
Okay. Jetzt gehe ich hier besser wieder runter.
Ja, geh da schnell runter. Das ist nämlich total ablenkend.
Kommen wir zu den News.
Ich mach das mal mit dazu. Nochmal mediengewitter.de.
Ja, der Chat sagt schon wieder, dass unser Stream kaputt ist. Ich weiß nicht, ist unser Stream kaputt?
Oh Mann, ey.
Nee, funktioniert noch. Scheint zu gehen. Also ihr müsst Bescheid sagen, weil wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass es irgendwann mal abbricht.
Weil wir nutzen diesen Premium-Bot und der funktioniert ab und zu nicht mehr.
Ja, nach 2 Stunden oder so funktioniert nicht. Deswegen müssen wir halt schneller sein als 2 Stunden. Wir haben ja schon
das kriegen wir hin.
Eine halbe Stunde Pre-Show gemacht.
Ah, scheiße.
Kommen wir zu den News.
Ja.
Und zwar sind da einfach viele Dinge verloren gegangen.
Ah ja, kann man was verlieren.
Nicht nur in Millionen, sondern fast schon in Milliardenbereiche. Also jeder, aber da ich weder einen V-Kontakte-Account habe, noch einen LinkedIn, noch beim Hip-Baby-Club bin,
vielleicht
ist so irgendwie, oder bei Twitter bin ich.
Vielleicht hat dich deine Mutter mal angemeldet beim Hip-Baby-Club.
Nee, definitiv nicht.
Na gut.
Nee.
Glück gehabt. Bei Twitter bist
aber
du.
Aber deine Mutter vielleicht.
Oh,
ja. Sick. Also bist du verloren gegangen. Oder dein
vielleicht.
Passwort.
Babys verloren gegangen. Ja, genau. Also es sind insgesamt, wenn man das mal hochrechnet, knapp 170 Millionen. Ich weiß nicht, wie viele sind beim Hip-Baby-Club verloren gegangen? Wie viele 1000 Accounts? Nicht so viele, ne?
Muss ich draufklicken? Muss ich lesen?
Warte, steht keine Zahl.
Ah, steht keine Zahl.
Na gut, dann können wir noch
warten. Das Bonusprogramm. Ich meine, wer auch immer Bonusprogramme benutzt, ist auch selber schuld einfach.
Ja, also mindestens 165 Millionen Accounts verloren gegangen.
Ja,
und zwar 100 Millionen sind davon von V-Kontakte, was quasi
das Russian Facebook
ist. Facebook, ja. Und dieses ganze Piratisierscheiß. Also das hatten wir ja auch. Wenn du quasi irgendwelche Sachen suchst, dann kannst du auf jeden Fall mal bei V-Kontakte schauen. Du machst sie natürlich schlafer. Außer du bist in Russland, dann ist okay. Ja. Oder? Wie ist das gerade? Ich glaube, die
Copyright-Situation,
die Kopierschutz-Sache ist in Russland eh relativ lax und deswegen haben die noch so ein Problem mit. Also die ganzen Firmen, die irgendwie Filme produzieren und so. Genau, dann zu LinkedIn sind die restlichen 32 Millionen LinkedIn-Accounts verloren gegangen. Es gab 2012 gab es einen Dump von den LinkedIn-Accounts.
Ja.
Und der bestand aber nur aus irgendwie, weiß gar nicht wie viel, 5 Millionen oder so. Und es stellt sich heraus, dass insgesamt alle also zu der Zeit aktiven oder passiven Nutzer verloren gegangen sind, was es dann auf 32 Millionen Passwort-Hashes bringt quasi. Mit Username Passwort-Hash. Und das ist eine ganze Menge. Da kann man quasi nichts sagen. Oder warte mal. Also hier steht 160 Millionen unique E-Mail-Adresses. Aber ich weiß nicht genau, wozu das gehört. Jetzt hätte man es lesen sollen. Wie viele sind denn letztes Mal verloren gegangen? Wie viele letztes Mal?
User? Ich weiß es. Du meinst bei LinkedIn?
Mhm.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen LinkedIn-Account, deswegen ging mir das am
also hier
tangierte mich äußerst peripher, wie man so
sagt. Ja, also von dem CoreLogic Security Blog steht was von 164 Millionen unique E-Mail-Adressen.
Alle.
Und davon sind es 61 Millionen unique Hashes. Quasi. Das heißt,
okay.
Die 32 Millionen sind einfach nur extra obendrauf gelandet. Ja, aber das Gute ist, es ist ja von 2012 und alle haben ja ihre Passwörter schon überall geändert. Das heißt, es ist ja alles kein Problem mehr.
Ja, vor allem gibt es ja da auch jetzt eine Analyse, welche tollen Passwörter verwendet. Ich meine, da sitzen jetzt irgendwelche Crypto-Communities und rechnen einfach alle Hashes durch, gell?
Ja, genau. Also das Gute ist ja, dass es einfache Hashing-Algorithmen genommen wurden. Ich glaube, MD5 oder SHA-1 oder sowas. Genau. Irgendwie sowas. Irgendwas ganz, ganz Leichtes.
Ja, und dann nicht gesalzen, sondern einfach nur...
Genau, ungesalzene.
Ja, so muss man das machen, ja.
Mhm, genau, und dann kann man das auch mal ganz schnell auf der Grafikkarte ausrechnen. Und insgesamt wurden jetzt... Laut dem letzten Update wurden von den wie viel Millionen? 62 Millionen wurden 42 Millionen Passwort-Hashes recovered. Das sind 69%.
Okay.
Also das ist nicht schlecht.
Genau, und davon gibt es eine Übersicht, was so die beliebtesten Passwörter sind.
Mhm.
Und ich habe es jetzt nicht gerade nicht, hast du es verlinkt?
Da steht es gerade nicht.
Vorliegen,
ach so, aber doch,
es war, waren
das
so
Passwort Nummer 1 ist LinkedIn.
Ach echt.
Ah, nee, das sind die Basewords. Passwort Nummer 1 ist LinkedIn, doch.
Okay.
Awesome. Nee, Quatsch. Passwort Nummer 2, sorry. Tut mir leid. Passwort Nummer 1 ist natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann LinkedIn, dann Passwort und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Yeah.
Und danach erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okay. Und dann,
das heißt,
danach kommt irgendwie QWERTY.
Nee, danach kommt 1, 1, 1, 1.
Ach.
Dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Geil.
Danach kommt 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dann QWERTY, dann Sunshine, dann 0000, ABC 1, 2, 3, Charlie aus irgendeinem Grund und 6 mal die 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Linked als nächstes Passwort, dann Maggie und dann von
Maggie.
Wir, keine Ahnung, haben irgendwie 31.000 Leute haben das gehabt, ja. Und, dann von 1 bis 0, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
So irgendwie von Q bis P oder so. Irgendwie
ja, dann haben sie Princess und dann Michael.
Princess, oh mein Gott.
Und
so
dann
schlecht.
Michael, ja.
Michael.
Die beliebtesten Basewords sind LinkedIn. Also Basewords sind hier so LinkedIn 1, LinkedIn 2, LinkedIn Ausrufezeichen und so ein Quatsch. Ja. Dann haben wir als nächstes Link, dann Love, Ever, Linked, Live, Alex, Mike, Pass, John, Blue, June, Jack, Julie, July, Home, Star, Passwort und Angel. Sehr schön.
Oh, sehr schön.
Also ich finde es super. Ich finde es super. Also von den ganzen Passwörtern sind quasi, wo war das? Wo habe ich das gelesen gerade? Ups. Hier. Also von 177 non-unique Hashes sind 143 gecrackt. Das heißt, sind 81% insgesamt schon gecrackt von allen Passwörtern. Das ist ganz schön viel.
Das ist schon fucking viel. Ja, und ich hoffe mal, ihr Zuhörer seid ein bisschen intelligenter und habt nicht eines von diesen Passwörtern. Wobei, bei LinkedIn kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, bei Twitter auch nicht. Ich meine, wenn es einem so ein Scheißegal-Account ist, kann man natürlich auch ein Scheißegal-Passwort nehmen.
Ja. Wenn du dich quasi anmeldest, so wie, wenn du lieber einen Bug-Me-Not-Account nehmen würdest, als dich da anzumelden und dafür dann ein Passwort suchst, dann kannst du halt irgendwas nehmen.
Ja, dann mag es scheißegal sein. Und ansonsten, ich weiß, die sind bei so einem Karrierenetzwerk oder auch bei Twitter.
Ist schon ein bisschen komisch, wenn man so ein scheiß Passwort hat.
Oder bei Amazon oder so, sollte man, gerade wenn Kreditkartendaten dann hinterlegt sind, sollte man vielleicht so einen Schwachsinn nicht tun. Wenn ihr bei einem dieser Unternehmen vielleicht seid ihr ja beim Hip-Baby-Club, mein Baby-Club, oder bei LinkedIn oder bei Fallkontakte oder bei Twitter oder im U-Torrent-Forum.
Wo ihr natürlich nicht sein werdet. Außerdem wollt ihr die neuesten Updates zu Linux-Distribution oder
genau. So. Wer immer die neueste Linux-Distribution auf seiner Platte haben will. Oder ihr freie Musik darüber tauscht. Also ich meine, gibt ja schon eine Menge Gründe, warum man U-Torrent benutzt.
Ja.
Oder einfach mal auf die Technologie steht und sich darüber mit anderen Menschen austauschen will. Also wenn ihr eine von diesen Sachen benutzt, dann solltet ihr vielleicht mal ein Passwort ändern und wie gesagt, gute Passwörter nehmen.
Genau.
Am besten
generiert, nicht selber sehen.
Dann ist ja quasi schon. Ja, wenn ihr die danach nicht in die Cloud packt.
Ja. Also, gibt ja auch Leute, die benutzen diese Cloud-Passwort-Manager, aber ich kann mich damit irgendwie.
Wir zwei irgendwie nicht, aber hier Pfleidi und Cody benutzen die ja. Hm. Da habe ich jetzt gelesen, da kannst du jetzt irgendwann Team-Passwörter machen. Ich meine, ist eigentlich schon ein bisschen geil. Auf der anderen Seite, what?
Ja, genau. Also, Team-Passwörter ist auf jeden Fall eine Sache, die man auch braucht, weil ansonsten haben quasi ein dummer Spasti hat es dann auf sein Post-it geklebt, ja. Und hast schon wieder verloren. Ja. Ist auch nicht in Ordnung.
Ja, ich meine, wir haben meistens so ein Keypass-File, was dann halt
ein Team-Keypass.
Ja, genau.
Ja, aber wenn es so integriert ist und so, ist doch
schon... Ist schon eigentlich geiler, ja, aber ich will die... Ja. Ich will halt nicht so einen proprietären Scheiß benutzen.
Proprietärer Scheiß hier.
Ja, aber wenn ihr das benutzt, wie heißt denn dieses, was hier Flydy und so auch benutzen?
Weiß nicht. One Password, Two?
Ja, was? One Password. Heißt es One Password? Nee.
Ich weiß es doch nicht.
Doch, oder? One Password, glaube ich. Mhm. Das ist die Firma, die so. Ah ja, genau. One Password mit einer 1 vorne. Ja, genau. Okay, ja. Und was die machen dann, jetzt ne? auch irgendwie Team-Passwörter. Habe ich gelesen, irgendwo ist er mir vorbeigeflogen.
LastPass gibt's noch.
Ja, da hat man immer drüber geredet. Die sind da auch irgendwie.
Aber die darf man nicht mal nehmen, weil die irgendwie gekauft wurden von irgendeiner bösen Firma. Ja. Irgendwie sowas war da.
Ja. Also die können jetzt auch irgendwie Team-Passwörter. Finde ich eigentlich ganz nett, aber ja. Ich habe Keypass X und wir haben das in einem Git oder irgendwo gesynkt und passt bisher.
Gewinnen.
Aber wenn ihr sowas so ein Cloud
wenn ihr benutzt, schon euch bei OnePassword eingekauft habt, könnt ihr auch da jetzt weiter kaufen
und das im Team machen. Genau. Okay, also viele Sachen sind verloren gegangen. uTorrent Forum, willst du dazu noch was sagen oder?
Nee, außer dass es uTorrent Forum war und es war echt in letzter Zeit so viel. Es ist echt, das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Bei Twitter ist aber jetzt gerade nicht ganz klar, ob die Sachen legit sind oder ob da quasi jemand nur gesagt hat, dass es voll viel Sachen gefunden hat.
Und
so.
Da haben noch keine Leute drüber geguckt und angefangen zu rechnen.
Ja, genau.
Aber ich meine, häufigstes Passwort des Leaks ist auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das deckt sich ja mit dem, was irgendwie alle haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, QWERTY und Passwort sollte man einfach nicht verwenden.
Ja. Gute Idee.
Na gut. Aber hey, macht doch, was ihr wollt.
Genau, macht einfach alle, was ihr wollt.
Aber gut, halt und wenn ihr, Ja, und wenn er es doch verkackt, kommt ja jetzt die Cyberfeuerwehr.
Zum Glück hat das BSI angekündigt, eine Cyberfeuerwehr bereitzustellen. Wenn es bei euch dann cybermäßig brennt, ja, schön die Firewall angefangen zu brennen, kein Problem, Cyberfeuerwehr kommt sofort zur Stelle.
Bam! Schön geil. Also das BSI ist das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik.
Genau.
War irgendwie dem Bundesinnenministerium untergeordnet.
Jetzt sind die aber woanders, oder?
Sind die woanders?
Nee. Sind die immer noch?
Ich glaube, die sind immer noch unterhalb des Innenministeriums. Kann man das nicht anders vorstellen. Aber let me google that.
Ich
ja, mach ist, das mal. Ist ein Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums, des BMI. Genau. Okay. Also auf der Wikipedia findet man echt alles.
Ist verdammte schon, Wikipedia, woher wissen die das
alles? Woher wissen die das alles?
Das kann man doch nicht alles im Kopf behalten.
Scheinbar schon. Jedenfalls, Scheiße. Die haben jetzt eine Cyberfeuerwehr. What? Aber ich meine, es ist schon geil, wenn die Firewall brennt, ja. Also davor oder dahinter oder wo brennt es?
Überall brennt es. Überall.
Und vor allem geil ist, wenn du die, rufst du die selber, kommt die von sich aus?
Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Oder wenn der ich glaube, das ist so, du bist nicht zu Hause, dein Nachbar ruft an, so, Entschuldigung, ich glaube, hier wurde jemand gehackt. Und dann, kein Problem, wo sind sie? Oder geben sie ihre Daten durch. 127.0.01. Kein Problem, wir kommen sofort. Sehr schön. Also wir sind jetzt da, aber hier brennt's nicht.
Du rufst okay. Halt so die 117 an, ja. Und ja. Das, Achtung, Achtung, mein Nachbar wurde gehackt. Bitte, komm so schnell.
Er hat irgendwelche Pornobilder auf seinem Facebook-Profil. Macht schnell was.
Und wer bezahlt den Einsatz dann?
Haben die eine Cyber-Feuerwehrwagen dann? Wie sieht das aus? Kommt da so ein Party-Van vorbei mit irgendwie mit so
Hacker-Typen
drin, so mit so Laptops und mit Hoodies?
Genau. Die standen dann
so im Party-Van aus und so.
Ja, der fährt dann so, dieser Feuerwehrwagen fährt dann so über den Bildschirm, ne, und dann siehst du, Achtung, BSI, Cyber-Feuerwehr-Einsatz, don't touch anything.
Lass sie alles so, wie es ist. Und so, wie es aussieht, ist es wirklich ein Mobile Incident Response Team. Ja? Das heißt, sie fahren irgendwo hin.
Und wer bezahlt den Einsatz dann?
Das frage ich mich auch.
Der angerufen hat, der dem geholfen werden muss oder die Allgemeinheit?
Was ich weiß es
kostet
nicht.
So ein Einsatz?
Das frage ich mich halt auch.
50 Euro? Oder
keine Ahnung. 1000 so ein Feuerwehreinsatz, so ein echter Feuerwehreinsatz ist super teuer, hey. Kannst du gar nicht vorstellen, kostet irgendwie 700, 800 Euro oder so, nur dass die fucking Feuerwehr der anfängt.
Ja, das ist noch relativ billig, wenn du überlegst, dass so und so viele Leute dafür ausrücken müssen und die mit einem Feuerwehrwagen und Polizei oder was auch immer alles anrücken müssen. Ja. Ist wahrscheinlich noch, 700 Euro ist wahrscheinlich noch billig.
Und ja. Cyberfeuerwehrwagen dann.
Ja, ich meine, aber die brauchen ja nicht viel, ja. Die müssen ja nur ihre Laptops einpacken und losfahren.
Haben die dann so in ihrem Wagen, haben die so ein Stash von Laptops, wo dann sich dann einer so jeder so einen rausziehen kann, so ein ThinkPad, so,
genau.
Das Notfall-ThinkPad.
Und wo, wie locken die sich dann ein, ja? Sind die dann in der Cloud, oder?
Nee,
und vor allem, was tragen die, ja? Haben die dann irgendwie so?
Die haben schwarze Hoodies, das hatten wir schon.
Stealth-Mode.
Ja, alles
oder,
anders.
Oder ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass sie gleich so EMP-geschützte Anzüge tragen. Ja,
das, genau, das so Alufolie. Genau. So alle haben Aluhüte.
Daran erkennt man die BSI-eigene Feuerwehr. Sind alles Aluhutträger, ja.
Ja, also es soll speziell für kritische Infrastrukturen eingesetzt werden und für die Bundesverwaltung. Kritische Infrastrukturen sind in dem Fall solche Sachen wie Stromnetzbetreiber und so alles, was mit Strom und irgendwie diesen ganzen wichtigen Sachen.
Banken, Krankenhäuser.
Nee, Banken, Krankenhäuser nicht. Keine kritische Infrastruktur. Nee. Banken sind doch keine kritische Infrastruktur. Nein,
doch.
Kritische Infrastruktur ist ein spezieller
Hallo?
Begriff.
Ja, aber unsere, wenn der Strom ausfällt und wenn die Scheiße überläuft und das ist alles kritische Infrastruktur.
Okay, also jetzt gucken wir es ganz kurz nach.
Also Betreiber kritischer Infrastrukturen sind laut Gesetz verpflichtet, Attacken auf ihre Computersysteme, die
BSI zu melden. Hier, also Sektoren kritische Infrastrukturen sind Energie, Informationstechnik, Telekommunikation, Gesundheit, Wasser, Ernährung, ja, Transport Wasser. Und Verkehr, Finanzen und Sicherheit.
Finanzen, ha!
Du hast recht.
Told you so.
Es ja. Tut mir leid. Ja,
ich fährt dann zu diesem, der Bank um die Ecke.
Das macht es irgendwie nicht besser.
Achtung, die Sparkasse in Klein-Dinkelsühlbau wurde angegriffen.
Auch gut, es gibt so eine Einteilung von Sektoren, so bei Energie ist Elektrizität, Gas, Mineralöl. Bei Informationstechniken und Telekommunikation gibt es zwei Branchen, nämlich Telekommunikation und Informationstechnik.
Ja, das deckt ja so zu kurz niemanden ab, sozusagen.
Ja, ja, aber keine Ahnung. Wasser, ja gut, ist klar. Finanzen sind Banken, Börsen, Versicherungen, Finanzdienstleister. Ja, das heißt, du hast recht. Es tut mir leid. Ich nehme alles zurück. Bobs Gegenteil.
Genau.
Medien und Kultur auch. Also Rundfunk, Kulturgut und symbolträchtige Bauwerke. Aber was haben die für Netzwerke da? So, oh Gott, der irgendwie, weiß nicht, irgendwie, was kann denn gehackt werden? Irgendwie?
Na, alles. Also wenn so ein Atomkraftwerk gehackt.
Ja, ist schon klar, aber was
und dann denn, auf aber kritisch was, gestellt wird.
Aber was passiert denn bei hier symbolträchtigen so Bauwerken?
Klärwerk ist, irgendwie umdrehst oder
was
so?
Was ist, wenn das Brandenburger Tor gehackt wird oder so? Keine Ahnung.
Da dreht sich die Quadriga im Kreis.
Nein.
Oder das ganze Tor dreht sich um.
Scheiße, ey. Na gut, also hier kritische Infrastrukturen, alles quasi. Alles öffentliche Sektor.
Ja.
Und Banken.
Und Banken, genau. Weil die sind too big to fail und dann müssen wir die ja wieder mit Steuergeldern retten und deswegen...
Ja, oder wir retten sie nicht erstmal nicht mit Steuergeldern, sondern mit der Cyberfeuerwehr. Und dann mit Steuergeldern.
Da kommt ein großer Löschangriff und dann wird das alles...
Oh, und dann werden alle Daten gelöscht.
Tada! Oh
Gott, so schlimm.
Ja, sehr schön. Gehen wir weiter, oder?
Oh Mann, ey, wir werden alle Daten gelöscht.
Wer zahlt dann dafür, wenn du so einen Löscheinsatz hattest?
Keine Ahnung, die Daten kannst du nachher auf jeden Fall nicht mehr gebrauchen.
Sie haben alle Bits umgekippt.
Sie haben alle Daten gelöscht.
Aber dafür werden sie nicht mehr angegriffen.
Ja, nice.
Problem solved.
Alle Probleme gelöst.
Ja.
Alle Probleme gelöscht.
Alle gelöscht. Alle Probleme gelöscht.
Also ich finde ja auch, dass dieses Löschen, das Wort passt echt gut zu einer Cyberfeuerwehr. Also sind 20 Leute, die sie da haben irgendwie. Und die sollen dann die Cyberfeuerwehr sein. Und die sollen irgendwo hinfahren. Ja. Okay.
Ja. Also, wenn ihr demnächst dringend Hilfe braucht, ruft doch einfach die Cyberfeuerwehr.
Ja.
Und da 117 sind sie für euch da, jederzeit.
Ja, also ich finde, man sollte die Cyberfeuerwehr unter 1337 anrufen können.
Stimmt. Unter 1337. 1337, Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik, Abteilung Cyberfeuerwehr. Was kann ich für sie tun? Sehr gut. Wie kommen wir dazu jetzt zu flachen Linsen?
Gar nicht.
Aber komm, das ist doch sozusagen der nächste evolutionäre Schritt, ja, nach der Cyberfeuerwehr flache Linsen.
Ich hab keine Ahnung. Nee, das wird ein anderes Thema nehmen, was da hinpasst. Uncloud, weil Uncloud war immer kaputt, aber jetzt ist gerettet. Warte, wir machen die Linsen später. Ist kein Problem. Wir haben besseren Übergang gefunden.
Du hast einen besseren Übergang gefunden.
Ja, ja, genau. Uncloud, habe ich ja gesagt, damals war super scheiße. Ich habe gedacht, das ist quasi von der Konstruktion her, kannst quasi direkt wegwerfen, neu bauen.
Wann hast du
kein Problem, passiert jetzt.
Ja, ne, neu bauen tun sie es nicht. Wann hast du es denn das letzte Mal verwendet?
2011.
Ja, okay.
Ich habe geraten, ich weiß nicht genau. Ich suche mal mein CVE raus.
Ich hatte ja das letzte Mal, als ich die OnCloud geupdatet hatte, solche Probleme. Ja. Hab da auch groß rumgeheult und hat mir auch ein paar Leute auf Twitter geholfen. Ich bin hab ja dann trotzdem Downgrade gemacht, weil seitdem funktioniert es wieder. Aber das soll ja jetzt alles besser werden.
Ja.
Weil OnCloud ist sozusagen tot, das hätten wir auch als tot in der Woche nehmen können.
Stimmt. Oh, fuck, das haben wir natürlich echt hart verkackt. Also,
jetzt fällt es mir ein.
Echt super Fail, ey.
Weil es gibt ja jetzt Nextcloud.
Ja.
Genau, OnCloud. Ja, gab wohl ein paar Probleme.
Mhm.
Und wurde ja dann noch eine Foundation gegründet. Also ich war relativ überrascht von der News letzte Woche, dass ja ziemlich viele Leute erst OnCloud, also die Firma, nach und nach verlassen haben. Also wenn ich so mal eine Twitter-Timeline angeguckt habe, mehrere Leute, die ich kennen und schon öfter gesehen habe auf verschiedenen Events, die halt bei OnCloud arbeiten, haben gesagt, sie legen ihren Posten dort nieder und arbeiten nicht mehr da, sind aber trotzdem noch Teil der Community und dann wurde halt so eine Foundation gegründet, also haben ja mehrere Open-Source-Firmen einen Verein oder eine Foundation, die sich halt um die Belange, also ja, Fedora oder wer auch immer, da gibt's halt dann, hat die Community hat halt eine Organisationsstruktur und dann halt die Firma nochmal ihre eigene und man stimmt sich halt ab oder eventuell übernimmt sogar die Community ganz die Marschrichtung und die Firma schneidet sich halt ihren Teil dann daraus und macht damit halt dann noch ein Produkt. Wie auch immer man das Ganze organisiert. Wurde dann halt von OnCloud noch gegründet einen Tag und nächsten Tag war halt irgendwie, ja, die meisten Leute, die weggegangen sind, gründen jetzt eine neue Firma.
Mhm.
Heißt Nextcloud. Mein Name könnte man kann jetzt drüber streiten.
Muss man aber gar nicht, dafür sind wir gar nicht da.
Dafür sind, ja, die werden wahrscheinlich auch einfach irgendeine URL gesucht haben, die irgendwie noch mit com und org frei war.
Ja.
Ist halt so. Und genau. Die unter anderem Frank Karliczek, den wir auch schon öfter in der Sendung gehabt haben, und auch der Jan, der auch schon ein paar Mal hier bei Benegewitter zu hören war, die sind da Teil davon und noch mehrere andere Leute, die ja sozusagen Teil entweder bei der Firma beschäftigt waren oder zumindest Teil der Community von OnCloud waren, haben jetzt sozusagen eine neue Firma gegründet, die heißt Nextcloud, ist eine GmbH, also eine deutsche Gesellschaft, während die OnCloud, da die OnCloud Inc., also eine amerikanische Firma, die große zentrale Organisation war. Und nach allem, was ich gehört habe, wie gesagt, für mich war das auch sehr überraschend letzte Woche. Gab es da aber schon länger Reibereien.
Mhm.
Und war jetzt nicht so, dass das für zumindest OnCloud so überraschend kam, weil, wie gesagt, haben ja dann noch versucht, so etwas gegenzusteuern mit dieser Foundation, aber da war eigentlich schon wohl
da war schon zu spät quasi.
Genau, das Porzellan war wohl schon zerbrochen und ging wohl schon ein bisschen über Jahre, dass halt eine gewisse Unzufriedenheit herrschte und die Probleme wurden nicht gelöst. Und dann hat man jetzt halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Schnitt.
Wir machen unseren eigenen
OnCloud. Forken war das Ganze, nennen es Nextcloud und versuchen, die Probleme, die gerade da waren, zu fixen, indem wir jetzt
alles neu machen.
Indem man jetzt erstmal OnCloud nimmt, wie es ist, es wegforkt und die alle Sachen, die in den letzten 2 Jahren als Probleme erkannt und identifiziert wurden, also der Joss hat da auch einen längeren Blogartikel zugeschrieben, was so als erstes, was so mit am wichtigsten auf der Agenda steht, da ist zum Beispiel auch diese ganze Upgrade-Problematik, die mir auch Bauchschmerzen bereitet hat, wo ich ja, wie gesagt, zurückgegangen bin. Auch, dass man zum Beispiel zurzeit nur von OnCloud 7 auf OnCloud 8 gehen kann, von OnCloud 8 auf OnCloud 9, von OnCloud 9 auf, wenn es dann mal eine gibt, 10.
Ja.
Und ja, geht halt auch so ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei, wenn du zum Beispiel eine Distribution einsetzt, bei der halt OnCloud 7 dabei ist, dann upgradest du was weiß ich auf Jesse oder so, da ist halt ein OnCloud 9 dann dabei. Wird halt
und dann hast du verloren.
Ja, geht halt nicht. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht upgraden. Punkt aus Ende.
Alles im Docker machen. Immer alles dockern.
Ja, willst du halt auch nicht. Also, ja, nee, du willst halt so ein paar Versionen vielleicht überspringen wollen. Insbesondere, was weiß ich, bei Unternehmenskunden ist es ja Die wollen halt, was weiß ich, das, was Red Hat auch macht, irgendwie 10 Jahre Support für irgendeine Version und dann halt auf die neueste upgraden können. So, ja. Das geht halt alles gerade nicht. Und gerade Upgrade-Problematik und dass halt dann die ganzen Leute immer ihre, also die Community, wenn du halt so eine kleine App geschrieben hast, die musstest du dann auch jedes Mal umständlich anpassen und da hatten ja dann auch viele Leute keine Lust mehr, das weiterzumachen. Und deswegen gibt's halt mehrere Apps, die halt einfach nicht mehr weitergepflegt werden. Also zusätzlich gab's dann halt wohl intern mehrere Probleme und das gründete dann in dieser Neugründung der Nextcloud GmbH, die jetzt zumindest für ein paar Jahre genug Geld hat und jetzt halt auch dann erstmal gucken muss, ja, neue Kunden ranzukriegen oder
ja.
Ich meine, OwnCloud Inc., also der amerikanische Zweig von OwnCloud ist auch geschlossen worden.
Mhm.
Und wahrscheinlich alle Verträge und so, die es gab, sind auf die OwnCloud GmbH, die es in Deutschland noch gibt, übergegangen.
Wen gibt es denn eigentlich noch bei der OwnCloud GmbH, wenn quasi alle Leute zu Nextcloud gegangen sind?
Alle Leute, die ich kenne, ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehrere oder ich glaube, es sind noch knapp 20 Leute oder so, die bei der OwnCloud GmbH sind. Ja, aber es sind mehrere gekündigt auch worden, die insbesondere in Amerika natürlich waren.
Ja, klar.
Und die jetzt natürlich auch ein bisschen sauer sind auf den Fork sozusagen. Aber ja, ich habe gestern auch mit ein paar Leuten geredet, weil so ein BBQ hier in Stuttgart war von den Nextcloud-Jungs. Also die machen gerade so eine Hackweek hier.
Ja.
Und dementsprechend habe ich gedacht, oh, gehst mal vorbei, guck's mal. Fragst mal, wie so die Stimmung ist. Also sie haben jetzt natürlich erstmal eine Aufbruchsstimmung, nachdem trotzdem ist natürlich, liegt es dir natürlich auch ein bisschen schwer im Magen, dass man jetzt zu diesem Schritt gezwungen wurde. Und dass es dann doch so schnell ging, in Anführungszeichen, dass diese OwnCloud Inc. jetzt so schnell dicht gemacht hat und kurz vorher noch eine Foundation gegründet wurde, zeigt aber auch, dass das jetzt nicht alles von heute, das passiert nicht von heute auf morgen, ja. Also die mussten das auch schon ein paar Monate, also OwnCloud, das Management von OwnCloud musste das ja auch schon eine Weile vorher wissen.
Ja, und alle haben ja auch schon einen Monat vorher gekündigt.
Ja.
Also das ist ja quasi, die sind dann ja alle zur gleichen Zeit quasi gegangen.
Nee, nicht alle zur gleichen Zeit.
Aber quasi. Also es war relativ nah beieinander.
Ja. Ja gut, da war dann wahrscheinlich die Entscheidung schon gefallen, dass es eine neue Firma geben wird.
Ja.
Aber der Prozess dahin war wohl eher, also so aus dem, was ich jetzt gestern mitgenommen habe, wohl eher ein schleichender. Ich werde den Frank Karliczek und vielleicht noch irgendjemand anders aus der Community für Radio Tux in den nächsten Wochen mal ranholen.
Und sehr, sehr gut.
Genau, und dann auch nochmal ein bisschen Fragen stellen. Also wenn euch da irgendwas unter den Nägeln brennt, was ihr beantwortet haben wollt, könnt ihr gerne.
Ja, dann erstmal bei der Cyberfeuerwehr anrufen, wenn es brennt. Und danach
dem Ingo E-Mail schreiben. Eure Hände weg von der Firewall, weil die brennt halt manchmal, gell? Das ist, wenn es euch unter den Nägeln brennt, dann lasst erstmal die Hände von der Firewall weg. Und wenn es dann immer noch brennt, dann ruft die Cyberfeuerwehr, weil die hilft euch garantiert.
Ja.
Und wenn ihr da Fragen habt zum Thema Nextcloud, könnt ihr die entweder bei uns hier in den Kommentaren schreiben oder mir eine Mail schreiben oder wie auch immer.
Oder Twitter. Instagram. Wie heißt das Dings da? Chat.
Snapchat?
Snapchat, genau.
Du, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht bei Snapchat, ich bin nicht bei Instagram.
Macht es trotzdem. Also wenn ihr irgendwo seine Snapchat-Nummer rausfindet, direkt mal eine Snapchat schicken oder so.
Ach so, okay. Ja, ich bin echt langsam alt, ich bin nicht bei Tinder, ich bin nicht bei Snapchat. Ich bin echt alt.
Tommy hat gerade gemeint, ob es dann auch für die Autobahn eine Cyberfeuerwehr gibt.
Das ist der ADAC für die Cyberautobahn.
Ja. Oder wie diese Polizei, Autobahnpolizei, Cyberautobahn. Haben die schnelleres Internet? Haben die so eine Gigabit-Leitung ins Internet oder so? Dass sie besonders schnell dir hinterherkommen können, wenn du dann von den Servern wegspringst.
Naja. Ja. Gut. Also wenn ihr Fragen dazu habt, genau, dann kommt irgendwie auf mich zu. Oder ihr fragt natürlich, es gibt ja auch bei Nextcloud ein Forum, also schreibt die Leute an, macht auch immer oder quatscht die auf.
Haben die ein Forum oder benutzen die auch Uncloud als Forum? Nein, das würde ich mich jetzt.
Nee, die haben dieses Forum-Teil, was gerade alle verwenden, dieses neumodische, egal welche Community ich gerade aufrufe, egal ob das ein Podcast
U-Turrent auch?
Ist. Warte, lass mich da reingehen und das
nach. Ich denke schon. Also das heißt PHPBB heißt es.
Nee, ach so.
Doch.
Nee.
Oh, doch. Uncloud Forums sind PHPBB. Kannst mir nichts erzählen. Ich hab's gerade nachgeschaut.
Echt? Seriously?
Und jetzt, ja.
Seriously?
Nee. Ja. Doch.
What?
Oh.
I don't believe it.
Ich mach das mal hier rein. So, dann kannst du dir angucken.
Ja, ach so, okay, das Forum. Ja, nee, aber das
ist. Ja, aber es heißt forum.uncloud.org.
Ja, ja, genau. Ich rede über das Nextcloud Forum und das ist kein PHPBB. Nextcloud Forum.
Habe ich schon gesucht, gibt's aber nicht.
Da war ich doch, ich habe den Link jetzt auch nicht mehr. Scheiße. Da habe ich doch das von dem BBQ gelesen. Wo habe ich denn das? Ich habe jetzt nur die Cyberfeuerwehr hier auf. Überall. Das ist total schlecht.
Nextcloud.org is coming soon. Help, wie heißt denn die Webseite denn?
Help.nextcloud.com. Und das ist dieses Ding, was ich gerade überall sehe. Was weiß ich, wie das heißt? Wie heißt denn das? Das sehe ich gerade überall.
Forum.
Dieses Forum-Thingy.
Was
kann mir jemand sagen, was für eine Software ist? Kennst du nicht? Es ist gerade das Tool, was irgendwie alle verwenden.
Discourse. Habe ich noch nie gesehen.
Sagt Discourse.
Das ist quasi so ein Software-as-a-Service-Ding, oder? Ich sehe schon, wie es funktioniert. Wir gucken einfach uns in den Softcode rein.
Wir gucken einfach
in den Softcode. Ich meine, we have the power.
Term of Services. Also es ist Discourse ist free open source, sagt der Chat. Danke, Chat.
Danke, Mr. Chat.
Das ist jedenfalls das Ding, was ich gerade bei allen Communities, also PHPBB benutzt keiner mehr, benutzen scheinbar alle Discourse.
Wahrscheinlich wollten die Entwickler alle nicht mehr diesen scheiß PHPBB haben und deswegen haben sie es gefolgt, genauso wie wir quasi auch. Wie Binärgewitter entstanden ist. Oh Mann, ey.
Discourse. Also ich hab's noch nicht selber aufgesetzt, aber scheint. Wie gesagt, ich sehe das gerade überall. Benutze halt gerade alle.
Okay, alles klar. So. Also ich habe ja auch schon seit Ewigkeiten kein Forum mehr benutzt.
Ja, höchstens man sucht halt irgendwas und landet zufällig in einem Forum, ja.
Das stimmt.
Aber alle neuen Forenarten setzen auf dieses Discourse auf, scheint free open. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch Open Source bedeutet. About. Ja, 100% Open Source.
100%, yes.
Ist in Ruby geschrieben, ist auf GitHub. Und jetzt ist unser Chat weg. Unser Stream weg, aber das war ja fast klar.
Das sind schon jetzt 2 Stunden vorbei, oder?
Dass es uns mal passieren wird.
Kannst du den Bot
rebooten? Ja, ich bin dabei, den Bot zu rebooten.
Bist so ein guter Typ, ey.
Genau. Okay, jetzt warten wir kurz, bis die Live-Hörer alle wieder da sind. Das interessiert jetzt natürlich euch, die das nicht live hören, nicht so doll. Aber wir sind auch immer noch bei Discourse ansonsten. 100% Open Source. Also, wenn ihr irgend so ein Help-Dingsy-System gerade braucht, dann ist scheinbar das gerade irgendwie das Ding, was man nehmen sollte.
Muss. Weil PHPBB kann man ja wohl eindeutig nicht mehr nehmen.
Nee, das konnte man vor 10 Jahren nehmen. Ne? Das waren meine ersten Communities, die ich mit Forum ausgestattet habe, waren alle PHPBB. Das war damals das Ding. Es gab quasi nichts.
Doch, es gab noch Nuke-PHP.
Ja, Nuke, stimmt, das gab es
auch noch. Die, wo die ganzen Foren immer genuked wurden, dann, weil es quasi alles kaputt war.
Ja.
Und was gab's noch? Forum Software.
Sonst gab's. Nee, keine Ahnung. Also ich habe immer PHPBB benutzt eigentlich. Und es war schon immer, ich meine, Foren.
MyBB gab's noch.
Ja, aber es waren ja nicht alle Open Source.
Oh ja, stimmt. Es gab auch so PHP-Dinger, die waren dann nicht Open Source oder so?
Ja, ja.
V-Bulletin.
Ja, genau. V-Bulletin war aber nicht Open Source, gell? Ja. Das war das, was man bezahlen
kostet
musste.
Kostet 181 Euro und 2 Cent.
Ja,
Scheiße. Genau. Ja gut, dann will man eigentlich nur noch Discourse nehmen, ist ja wohl klar.
Ja, das ist scheinbar gerade das Ding, was man irgendwie, also das sehe ich bei mehreren Communities im Einsatz.
Sehr, sehr schön. Okay. Ja,
und wenn es ein Open-Source-Tool ist, dann...
Ist quasi gewonnen, doppelt gewonnen.
Ja, scheint es irgendwie... Ja, könnten wir uns auch mal angucken. Vielleicht machen wir eine binäre Community offline. Lassen wir das lieber.
Nein, das muss man hier, Dings, muss man sich drum kümmern und so. Das muss einfach so laufen. Ja. Ab und zu antworten wir auf Kommentare im
nicht ab und zu, immer.
Immer ab also, und zu? Also jeder antwortet ab und zu und insgesamt beantworten wir dann natürlich immer.
Genau.
Weil jeder immer ab und zu ein bisschen was macht.
Okay. Ja, reicht ja auch. Community-Pflege und so. Außer ihr schreibt mir direkt eine Mail.
Genau, oder Snapchat, Facebook, Instagram.
Antworte ich die immer oder nie. So.
Also manchmal. AB-Testen einfach.
Ja, kommen wir zu einer total guten News. Oracle hat vor Gericht verloren.
Das ist eine gute News erstmal.
Ja.
Und jetzt noch, wieso?
Und warum? Weswegen? Gegen wen? Nämlich gegen Google?
Ja.
Also Google hat gewonnen und zwar ging es da um die Java-APIs. Also Android, Google hat ja dieses Android-System irgendwann mal gekauft und gebaut und benutzte da ja Java.
Mhm.
Und dementsprechend mussten sie die Java-APIs gegen die Java-APIs gehen.
Ja, also sie haben die Java Standard Library einfach hergenommen.
Genau, zu der Zeit gab es aber auch eine Java, also nicht nur die Standard, sondern Mobile Edition oder sowas.
Ja.
Und damals Sun hat die ja verkauft, also da musste man, um diese Mobile Edition zu benutzen in seinem Telefon, Smartphone, so richtig smart waren die Phones noch nicht.
Ach so,
aber diese ganzen
Java Symbian, ME oder so?
Genau, Java ME, diese Edition, wenn du die einbauen wolltest in deinem Telefon, damit da Java-Software drauflaufen kann, auf deinem Telefon, wie gesagt, bei den ganzen Symbian-Phones und war das alles dabei, musste man halt Geld an Sun Microsystems zahlen und und das hat Google ja nicht gemacht, die haben einfach gesagt, nö, wir bauen hier unser eigenes Ding und wenn ihr das da drauf laufen lässt, könnt ihr trotzdem Java programmieren. Und demzufolge kam es halt zu einem Streit um diese APIs, ob man die jetzt einfach so verwenden kann. Also ich meine, mittlerweile ist die Programmiersprache ist ja auch größtenteils Open Source, aber die APIs sind halt ja urheberrechtlich geschützt sozusagen.
Ja. Und aber es geht hier nicht um quasi die komplette Implementierung, sondern quasi nur an die Kopfzeile, also quasi wie eine API angesprochen wird, richtig? Das
ja.
war nicht die komplette Implementierung, sondern nur quasi, wenn du es mit C vergleichst, nur die Header.
Ob
und dann drin steht, so wird es benutzt.
Ja, ja also sie müssen ja die API anbieten, damit Leute Java schreiben können.
Ja.
Ja, und darum ging's.
Ja, genau.
Also damit Java-Code ausgeführt werden kann auf den ganzen Androids, müssen sie ja Java-APIs anbieten und die sind halt zumindest unter dem Urheberrecht geschützt. Die mussten sie aber natürlich implementieren auf ihrem Android-System, sonst hätte da ja niemand Java-Code draufschreiben können. Und da war jetzt die Frage, durften sie das oder durften sie es nicht? Oracle hat gesagt, nee, wir haben euch die Lizenz oder wir haben euch das nicht erlaubt und mag sein, dass die Programmiersprache Open Source ist und damit jeder machen kann, was er will, aber die APIs sind unter unserem Urheberrecht und wir wollen nicht, dass er den Scheiß macht, weil wir haben den Scheiß ja auch verkauft und viel Geld damit gemacht. Mhm. Ihr benutzt den Scheiß jetzt einfach so, geht ja nicht. Und jetzt war halt die Frage, dürfen sie das oder dürfen sie nicht? Und ein US-Gericht, ein Geschworenengericht, ich verstehe auch immer nicht, warum die Geschworene benutzen müssen, das könnte es nicht ein Richter machen, aber nicht übers Rechtssystem jetzt jammern. Also auf jeden Fall haben irgendwelche Leute festgelegt, ja, dürfen sie wohl machen.
Ja. Genau, und es fällt unter Fair Use. So habe ich das verstanden. Was es ja gibt's in Deutschland so gar nicht, oder?
Nee.
Fair Use?
Nee, gibt's nicht.
Das ist, da gibt's die GEMA-Vermutung, also, was ein Fair Use ist für die GEMA.
Ja, ich meine, wir hatten ja trotzdem jetzt gerade ein Urteil vom, glaube ich, Bundesverfassungsgericht, gell? Was gesagt hat, dass dieser eine Musikproduzent die Samples aus Sampling betreiben kann. Und der hatte doch was von
Kraftwerk
genommen, genau.
2,5 Sekunden aus dem Track hat es unter das komplette Lied gelegt. Also es war nicht nur, dass es nur ein bisschen benutzt hat, sondern quasi das komplette Lied runtergelegt.
Aber immer nur dieselben 2,5 Sekunden.
Genau.
Ja. Und dementsprechend kann man das ja auch gefühlt unter Fair Use bezeichnen dann. Also ich meine, das ist ja trotzdem, du fragst den nicht, du gibst ihm kein Geld und du benutzt den Scheiß trotzdem. Und das fällt da ja auch unter die Kunstfreiheit. Also wir kennen dieses Fair Use Prinzip in dem Sinne nicht, unsere Rechtsprechung, aber so ein bisschen in die Richtung ging gerade dieses Musikurteil mit Sampling dann schon, aber das lässt sich jetzt bei uns nicht einfach auf andere Urheberrechtssachen übertragen.
Ja, aber in den USA ist es auch so, dass du für Fair Use brauchst du immer wieder ein Urteil. Also es muss quasi jedes Mal wieder neu entschieden werden. Das ist nicht so, okay, jetzt ist quasi alles safe, sondern das ist jetzt ein Urteil gewesen, aber theoretisch kann, wenn du zum Beispiel als Wine-Entwickler, wenn du die Windows-APIs implementierst und Microsoft sagt dir, dass du doof bist, dann verklagen die dich und du musst quasi dann nochmal dagegen klagen und dann nochmal so ein Fair-Use-Urteil erhalten. Also es ist nicht jetzt automatisch, dass alles okay ist. Also das ist auch wieder so ein Ding. Ist nicht, dass jetzt alle APIs sind immer okay, sondern es gibt quasi jetzt erstmal nur ein Urteil, wo gesagt wurde, dass es Fair Use ist.
Ja.
Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen problematisch.
Also Google freut sich auf jeden Fall über das Urteil. Oracle verständlicherweise nicht so. Und es gab dann auch Dame, die Oracle vertreten hat dann auch gleich gesagt, ja, es ist aber blöd für Open Source, weil...
Weil, das möchte ich jetzt gerne wissen, warum, also
ich hab den Artikel natürlich nicht durchgelesen.
Wie das begründet werden kann, das ist einfach total absurd.
Naja,
das schaffst du auch echt nur als Oracle.
Es ist halt so, da ist ja auch, Open Source bedeutet ja, dass der Quellcode offen ist, aber es kann jetzt natürlich trotzdem, wenn du jetzt trotzdem den Quellcode schreibst, hast du natürlich, derjenige, der es macht, hat natürlich Urheberrechte dran. Und wenn du halt tatsächlich so eine API definierst, kann es halt auch sein, dass du daran Urheberrechtsansprüche hattest und darüber Geld verdienen kannst. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das begründet ist, aber ich habe mehrere Tweets gesehen von sowohl, ich glaube, von der Free Software Foundation oder Free Software Foundation Europe, als auch von den Open Source Organisationen, die es in Deutschland gibt, die sich diesem Thema jetzt das sich angucken wollen. Und ich gehe davon aus, dass es da in den nächsten Monaten oder in einem halben Jahr oder so dann auch mal ein Gutachten darüber geben wird, wie das jetzt die entsprechenden Open Source / freie Software Vertreter in Deutschland oder Europa bewerten. Dieses Urteil, ob es da wirklich irgendwelche Probleme für diese Firmen geben könnte, weil wenn es halt eine Gruppe von Firmen ist, die mit Open Source zu tun haben, sind die natürlich auch da interessiert dran, ihr Copyright zu behalten. Und dementsprechend, ja, muss man da jetzt mal abwarten. Also scheint ja, das, was die Oracle-Tante da geschrieben hat, scheint zumindest irgendeinen Nerv getroffen zu haben, dass sich das mehrere Leute angucken. Ich habe mir jetzt Artikel nicht durchgelesen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was die Argumentationskette war. Aber es scheint zumindest auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein und Leute gucken sich das jetzt an und wir warten jetzt einfach mal ab, bis da eine Bewertung von den Leuten, die sich damit auskennen, stattgefunden hat und dann können wir da nochmal drüber reden.
Ja, genau, also sobald wir mehr wissen.
Ja, ich könnte da jetzt auch nur, wie gesagt, ich habe den Artikel gar nicht, von der Dame gar nicht gelesen. Es ging bloß einmal, die Sau wurde einmal durchs Dorf getrieben, dass es ja, boah, für Open Source ganz schlimm sein könnte.
Mhm.
Auf der anderen Seite finde ich es jetzt erstmal okay, dass Oracle das Ding verloren hat. Weil keiner mag Oracle. Wäre es jetzt jemand anders gewesen?
Nee, ja, also niemand, das mag so, niemand mag Oracle. Ich glaube, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei Oracle sich selber auch nicht mögen.
Also ja, vielleicht, genau.
Nee, 100%.
Ob man sich da die ganze Zeit rechtfertigen muss? Das ist so wie die Leute, die bei Monsanto arbeiten. Ich glaube, ist ja noch, also ich meine, in der IT-Welt mag niemand Oracle, aber auf der ganzen Welt mag niemand Monsanto.
Aber die wurden jetzt gekauft, oder?
Nee, die Bayer will die kaufen. Für 63 Milliarden oder weiß der Teufel.
Für irgendeinen absurd hohen Preis.
Ja, und warum will ich die scheißeste Firma der Welt kaufen?
Scheißeste Firma der Welt.
Nicht mal geschenkt würde ich die nehmen. Ja? Wer will denn eine Arschlochfirma kaufen? Niemand. Deswegen, also ich meine, alle Leute, die bei Oracle arbeiten, fühlen sich wahrscheinlich schon schlecht. Noch schlechter fühlen sich wahrscheinlich nur die Leute, die bei Monsanto arbeiten.
Höchstwahrscheinlich, ja.
So. Hätten wir das auch, die Liste der Evil, selbst Microsoft, ja, ich meine, wir haben ja selbst mehrere Microsoft-Mitarbeiter mittlerweile im Team hier, ist ja jetzt von der
Liste
der Evil-Firmen einfach total rübergeswitcht auf die.
Die haben jetzt FreeBSD, Mann.
Genau, das ist einfach. Genau. Da könnten wir jetzt gleich übergehen zu dem Thema, hey, Microsoft erlaubt in seiner Cloud jetzt FreeBSD.
Die erlauben das nicht nur, sondern die bieten das an.
Die bieten es an, sie haben ein eigenes FreeBSD gebaut. Ja, die ja, also kommen sie auch noch an und bauen ein eigenes macOS. Ich sag euch das. Das kommt.
Das kommt?
Das kommt. Ich meine, weil sie jetzt schon BSD und FreeBSD gebaut haben, ist ja der Switch zu, wir bieten auch macOS in der Cloud nicht mehr so weit.
Ja, aber dann brauchen. Aber jetzt, wo die APIs, ja klar, wo jetzt gerade das Urteil raus ist, die APIs muss einfach bis alle nachbauen
ja.
von macOS und dann ist fertig.
Ist fertig, sozusagen.
Geschwing.
Ja, vor allem viel Code von Apple basiert ja auch nur auf freiem Zeug. Ach, egal. Gut.
Papalapap.
Microsoft ist jetzt total lieb, im Gegensatz zu Oracle, Monsanto.
Also ich finde, wenn eine Firma Monsanto kaufen sollte, dann Oracle. Da fällt es dann auch nicht mehr auf. So, okay. Die können fusionieren, das ist halt dann Oracle, Monsanto, was auch immer. Machen schlimme Sachen und machen einfach noch mehr schlimme Sachen.
Genau. Bis sie eine Atombombe auf irgendjemanden schießen und dann.
Nee, das ist keine Atombombe, sondern so eine Giftbombe oder so ein Quatsch. Dass alle
das machen sie sowieso. Oder so also Scheiß, ich meine, ja. Hier, Agent Orange hier, das Napalmbomben, bla, das ist alles Monsanto.
Okay. Ich glaube, Monsanto gibt es noch nicht so lange, oder?
Doch, natürlich.
Gucken, was die alles gemacht.
Agent Orange?
Aber Napalm und Orange ist was anderes, oder? Napalm ist dieses brennende Scheiß, oder?
Das ist doch alles. Agent Orange ist die militärische Bezeichnung der chemischen Entlaubungsmittel, die die USA im Vietnamkrieg großflächig...
Ja, Orange, aber Napalm ist noch was anderes.
Whatever, aber Agent Orange ist halt dann, ich meine, der Vietnamkrieg war...
1901 gefounded, holy shit, hey.
Ja.
Ja. Okay.
Ja, versprühen von Entlaubung.
Oh.
Ja.
Also die haben ganz viele üble Sachen gemacht. Also nicht den Wikipedia-Artikel dazu lesen. Ne? Macht euch nur schlechte Laune.
Genau. Also wer nicht gleich Depri werden will, liest sich weder Agent Orange durch, noch
Monsanto.
Ja.
Noch Oracle.
Genau. Können wir diese Wikipedia-Artikel nicht gut fürs menschliche Gewissen bitte sperren?
Genau. Macht schlechte Laune.
Don't read.
Löschantrag wegen schlechter Laune.
Das ist eigentlich gar nicht zum Lachen. So deprimierende Themen.
Wo ja, echt. Du hast damit angefangen wieder.
Ich habe damit angefangen.
Kommen wir zu besseren Sachen in der
ja,
Welt.
Ja, bitte.
Nämlich...
Ja, Bayer hat bei Agent Orange auch mitgemacht. Wissen
flache Linsen ist flache quasi der nächste heiße Scheiß und das ist so geil.
Also flache Linsen, also Linsen könnte man jetzt entweder essen, ja, und da gibt's bestimmt auch flache, aber darum geht's nicht, oder?
Darum geht's nicht und die sind auch nicht so flach wie diese flachen Linsen.
Sicher?
Ja, ganz
sicher. Wenn ich da draufhaue,
also nein, Linse, also die sind wirklich, flach. Die sind hier so eine Linse, ist unterm Elektronenmikroskop ist die 0,002 Millimeter breit, also tief heißt es. Und das ist echt verdammt dünn. Und da kannst du auch, glaube ich, wenn du auf deine Linse raufhaust, dann kommst du nicht auf diese dicke.
Doch, wenn ich auf so eine rote Linse, eine gekochte rote Linse draufhau, ist sie danach auch frei.
Und jetzt voll. Aber ich glaube nicht 0,002 Millimeter.
Doch.
Na gut. Also, wenn der Ingo auf eine rote Linse draufhaut, dann schon.
Ja.
Jedenfalls geht es darum, es gibt quasi, also ist für Handys und für Fotoapparate ist es ja ein Riesenproblem, dass die um genug Licht einzusammeln, brauchen die relativ große Linsen, quasi die Linsen bündeln dann dieses das Licht, damit es auf diesen kleinen Sensor auffallen kann. Und je größer die Linse ist, desto mehr Licht kannst du quasi einfangen und so ist quasi, du brauchst immer relativ dicke Linsen, damit du genug Licht einfängst, damit es auf deinen Sensor fällt. So, und wenn du Sachen ranzoomen willst, dann musst du ja quasi die Linsen auch verstehen können und dort ist es dann ein Riesenproblem, weil wenn du diese Sachen auseinanderziehen willst, dann brauchst du auf einmal noch viel mehr Platz. Und deswegen sind bei Handys speziell sind Linsen ein Riesenproblem, weil die das Handy so dick machen. Also es war früher jetzt quasi keine Ahnung, was war es früher, die SIM-Karte, die so viel Platz gebraucht hat, die sie immer kleiner geworden ist.
Ja.
Dann war es das, jetzt sind es, glaube ich, gerade die Stecker für Audiostecker, die immer kleiner werden. Beziehungsweise da hat jetzt gerade, glaube ich, Apple ein Patent oder sowas, damit die kleiner machen können oder so.
Ja, oder sie nehmen es halt demnächst über diesen Port, der eh alles macht, was weiß ich,
genau.
USB-C.
Genau, also dieser Port ist kleiner geworden, die SD-Karten sind kleiner geworden, alles ist immer kleiner geworden, bis auf Linsen. Weil Linsen so ein Ding sind, das ist halt Physik. Und Physik suckt immer, wenn es dir im Weg ist. Ja? Aber kann man nicht einfach ändern, kann man nicht einfach kleiner schneiden. Was jetzt amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Nee, sie haben es nicht herausgefunden, sondern sie haben es quasi hergestellt, nämlich ein Glas, was wie eine Linse funktioniert, aber in Wirklichkeit kleine Stäbchen sind, die das Licht auf eine bestimmte Weise fokussieren, wenn das da durchfällt. Und dann funktionieren die quasi wie eine Linse, nur dass sie viel, 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 viel dünner sind. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, 0,002 Millimeter dick. Und damit kannst du den gleichen Linseneffekt machen wie eine, die dann, keine Ahnung, irgendwie 5 Millimeter oder so dick ist, eine Linse. Und das ist ein Riesending, weil dann kann man sich das vorstellen, wenn man das klein genug macht, dass du, wenn du eine relativ dicke Brille trägst oder ein relativ dickes Teleobjektiv mit dir rumträgst, dass das alles auf einmal super, super dünn wird. Ohne dass du da, dass das quasi ein Problem macht auf einmal. Und dann hast du super dünne Sachen. Und ich find's geil. Und das ist willkommen in der Zukunft. Alle Linsen werden super klein.
Aber das ist jetzt erstmal, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, also es ist noch kein Prototyp, es ist noch nichts, was in Produktion ist, was wir demnächst haben.
Also es ist ein Prototyp. Das ist quasi schon gezeigt, dass es funktioniert.
Okay.
Das Ganze nennt sich Metalinsen. Und
ich kaufe mir heute ein paar Meta-Linsen.
Und es ist halt einfach pornomäßig. Es macht alles quasi besser und es funktioniert wohl schon. Und das ist ja das Wichtigste.
Okay. Also muss es jetzt bloß noch jemand in Massenproduktion bringen und demnächst ist es in deinem Telefon integriert.
In ein Telefon einfach integriert, ja.
Okay. Ja, gut. Dann warten wir mal noch 2, 3, 4 Jahre. Dann sollte es ja wohl machbar sein. Gut, dann.
Also wir sagen sogar auch, dass die Qualität besser sein soll als von geschliffenen Linsen, die du jetzt aktuell kaufen kannst. Und das ist natürlich schon ganz schön geil dann.
Okay. Also, ja, demnächst haben wir eh Handys, durch die du durchgucken kannst, so wie bei Star Trek und Co. Einfach, ist nur noch ein Glas in das, was reinprojiziert wird. Und dann funktioniert es einfach.
Ja, genau.
Und dann tippst du darauf rum und. Oder du bist eh alles in deiner Holo-World und
ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Linsending ist ein supergeile Sache und wir werden davon noch irgendwann mal was hören, sobald es da ist. Und dann werden alle sagen, oh mein Gott, es ist so pornomäßig viel besser.
Oh mein Gott.
Ja. Also wir haben es hier zuerst angesprochen. vielleicht wurde die es auch schon woanders angesprochen, also spätestens wenigstens in der BBC, wo ich es gelesen habe. Aber wir haben es ja auch angesprochen.
Okay. Gut. Dann Netzwerkkarten. NBASE-T.
Oh ja, genau. Und zwar, also das ist
ich eigentlich. Ich kenne ja NBASE-T und so immer.
Ja, also es gibt 10, es gibt quasi Gigabit, dann gibt es die 10 Gigabit Karten, die sich quasi niemand leisten kann. Und dann gibt es Wireless AC, was jetzt quasi schon über Gigabit theoretische Geschwindigkeiten hat, ja. Und man fragt sich, was ist denn das für ein Quatsch? Ich hab ein Ethernet-Kabel, was langsamer ist als WLAN. Und also das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein, ja. Und es ist immer noch nicht gelöst und vielleicht interessiert es auch niemanden, aber ich find's komisch. Ich find's komisch, dass mein WLAN theoretisch schneller ist als mein Stecker.
Ja.
Ja. Ja. Und passend dazu gibt es jetzt quasi was zwischen dem aktuellen Gigabit und dem viel zu teuren 10 Gigabit, nämlich 802.3bz. Was quasi NBASE-T ist und das ist kann 2,5 beziehungsweise 5 Gigabit und es wäre eine Geschwindigkeit, die
schon mal gut ist.
Die ist schon mal ein Anfang, ja. Ich meine, du hast SSDs, die viel schneller sind, aber du hast halt quasi gerade nur entweder ein Gigabit oder 10 Gigabit, was du nicht leisten kannst.
Okay.
Und also abgesehen davon, dass auch niemand 10 Gigabit Switches bei sich zu Hause hat. Ja. Und ich finde das eigentlich voll traurig, dass da in dem Weg noch nichts passiert ist, bis auf jetzt quasi dieser Zwischenschritt. Und ich denke, das ist schon okay, wenn es bezahlbar ist, weil die Karte hier, die kann auch 10 Gigabit über über Cat5e.
Ja.
Da gehen 5 Gigabit drüber, aber über dieses neue Kabel gehen dann wohl mehr drüber. Ist ja auch egal. Jedenfalls kann die 1, 2,5, 5 und 10 Gigabit quasi dazwischen wechseln.
Ja. Und jetzt kostet noch 230 Euro.
Aber jetzt kostet die noch 230 Euro, ja. Und wenn ich so eine Karte bekomme, keine Ahnung, mit 5 Gigabit, dieser Zwischenschritt, dann, und dann noch ein Switch dazu, der auch nicht ungefähr 100 Euro kostet, sondern irgendwie was dazwischen, dann würde ich mir das schon überlegen. Jedenfalls, also, das ist eigentlich ist ein Mimimi, weil es ist echt voll traurig, dass WLAN schneller ist als LAN.
Ja, na und das in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren bei LAN auch
nichts passiert ist. Es ist nichts passiert.
Wie lange haben wir Gigabit jetzt schon? Also, und es gibt's halt nicht. Also, außer du bündelst halt die Dinger. Ich habe jetzt auch schon angefangen, bei immer mehr Leuten irgendwie zwei Kabel zusammen zu schaffen.
Aber das ist doch scheiße.
Aber das, natürlich ist es scheiße.
Das ist doch total der Quatsch.
Ja, ja. Nee, es ist schon traurig, ja.
Also es gibt 1000 Base und das ist quasi Gigabit dann. Und NBASE ist quasi dieses dazwischen irgendwie.
Okay. Klingt gut, hoffen mal die Dinger kommen bald und werden dann auch schnell billiger. Ich meine, wenn es erstmal eine Massenproduktion ist, dann.
Ja, also Gigabit gibt's seit 1999.
Bis 1999, mein Freund.
Ja, also alles um die Zeit. Ich sag's dir. Ja.
IPv6, Gigabit, alles kam damals, ja, und heute knapsen wir immer noch darum rum. Es ist schon.
Das ist einfach total traurig. Ah,
Mensch. Ah, Mann, ey.
Sackt so hart, ey.
Ja, du sagst es.
Also 1998 ist es tatsächlich standardisiert worden. Das heißt, es ist quasi wieder die gleiche Zeit.
Ah, das war das gute Jahr.
1998. Aber das brauchte da optisch. Das brauchte Glasfaser danach zu der Zeit. Und das erste Gigabit über Cat 5 und 5e gab es 99. Ha. Jedenfalls, das frustriert mich so ein bisschen. Ja, das sind so die kleinen Sachen. Hm. Kleinen Sachen, ganz groß. Oder einfach alles mit Wireless AC machen und das ist auch scheißegal wieder, ja?
Ja, aber da, also ich meine, da.
Ja, dann hast du wieder ein Shared Medium. Ich weiß, das ist auch kacke. Aber wenn jetzt WLAN noch schneller wird, wenn es quasi irgendwie doppelt so schnell wird wie Gigabit, ja, dann kannst du quasi zwei Geräte anbinden und hast wieder Gigabit-Geschwindigkeit über ohne Kabel. Ja? Und das ist doch schon wieder fucked up. Wenn das quasi ohne Kabel so schnell ist wie mit Kabel, ist kaputt. Kann man nicht anders sagen. Ja, traurig. Sorry. Ja, ich habe jetzt ein bisschen geweint, ganz weiter.
Ich weiß gar nicht, nächstes Thema oder?
Ja, doch, nächstes Thema.
Kommen wir zu Jolla.
Jolla C.
Das ist Jolla, ja, genau.
Jollak.
Jollak. Was machst du? Ich bin ein Jollak.
Ich bin ein Jollak.
Ja, Jollak, Jollak. Das klingt entweder wie,
Jolla Jolla.
Jolla Jolla.
Was?
Ja, ja, na, oder wie, keine Ahnung, klingonischer Ausspruch für, Kuhscheiße oder so.
Jollak.
Ja, Jollak. Jollak.
Ach, Patach. Jedenfalls. Was ist ein Jollak? Jetzt musst du sagen.
Jolla C. Jolla mit Selfish OS hatten wir schon relativ oft hier in der Sendung erwähnt.
Ja, wir haben zum Beispiel darüber geredet, dass sie bankrott gegangen sind. Die, was denn da
die
passiert?
Die sind beinahe bankrott gegangen. Ja, und gab also es gibt ja für Unternehmen immer solche Finanzierungsrunden, wo dann halt Investoren Geld zuschießen und dann auch immer eine neue Bewertung des Unternehmens stattfindet. Und die hatten halt das Problem, dass einer der Hauptinvestoren dann abgesprungen ist und sie kurzfristig halt quasi pleite waren und dann auch restrukturieren mussten, auch viele Leute entlassen mussten, konnten sich dann aber nochmal Kapitalgeber besorgen und sind jetzt wieder am Markt, jetzt ein bisschen anders aufgestellt als früher. Sie bauen quasi keine Hardware mehr und trotzdem gibt es jetzt den Jolla C, aber da komme ich gleich drauf. Dann gab es ja noch dieses Tablet-Desaster, also sie hatten ja eine
Tablet-Gate.
Ja, also ein Not-Kickstarter, also eine Indiegogo-Kampagne, bei der man sagen konnte, ja, ich will so ein Tablet haben mit Selfish OS. Ich wollte auch eins haben, ich habe aber keins bekommen. Der Leszek, der bei Radio Tux auch immer mitmacht, der hat eins bekommen und wir haben in der nicht Mai-Sendung, April-Sendung, glaube ich, drüber geredet auch. Also wer da nochmal was zum Jolla Tablet hören möchte, kann sich mal die Radtux April-Sendung anhören. Und ja, ich habe dann mein Geld auch letzten Monat wiedergekriegt. Sie zahlt es in zwei Etappen jetzt wieder aus.
Du hast erst die Hälfte des Geldes wiederbekommen.
Ich habe die Hälfte meines Geldes wiederbekommen. Genau, und das habe ich gleich wieder reinvestiert.
Direkt in die gleiche Firma, die es vorher verkackt hat.
Genau. Weil Jolla ein neues Telefon rausbringt. Und zwar das Jolla C. Das Jolla C ist ein für die Community gebautes Phone. Es ist ohne, also ich meine, wenn du normalerweise ein Telefon kaufst, hast du ja dann Hardware, nee, hast ja gewisse Ansprüche dann noch so an das Gerät Richtung Gewährleistung und sowas. Und hier wäre jetzt nur mal der europäische Basisschutz vielleicht dabei, auf alles andere verzichtest du. Also könnt ihr halt nicht sagen, dass das, wie lange das supported wird und wenn es kaputt geht, dass du da irgendwie Ersatzteile für kriegst und sowas. Es ist eine limitierte Edition speziell für die Selfish OS Community. Das heißt also für Entwickler und für Community-Mitglieder. Es gab jetzt 1000 Stück und die waren auch innerhalb von 4, 5, 6 Stunden irgendwie weg.
Das kann ich halt irgendwie nicht verstehen. Wer kauft denn sowas
noch? Ich!
Weil, warum?
Ja, aber Selfish OS, ich find die Plattform finde ich gut.
Was war denn nochmal das Gute an Selfish OS? Ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen.
Guck mal, es benutzt Systemd, ButterFS, Wayland.
Aber das ist okay. Ja.
Die ganzen coolen heißen Sachen auf deinem Telefon.
Okay.
Ist halt, wenn man sich dran gewöhnt hat, an diese Wischgesten, ist halt eine nette Bedienung. Du hast wirklich ein Linux auf deinem Telefon, nicht ein verkrüppeltes Android, also nicht nur einfach ein Kernel mit allem anderen oben drüber, also kein Linux-Userland, sondern das ist in dem Fall, also Selfish OS ist so ein richtiges Linux, wie gesagt, mit ButterFS, mit normalen, also alles wie du so ein Linux halt, du kannst dich da per SSH auch drauf einloggen, wenn du willst und all deinen Scheiß machen.
Ja.
Es ist halt so ein richtiges Linux und mit Wayland und hat halt noch eine tolle Touch-Oberfläche und du kannst auch zusätzlich Android-Apps drauf laufen lassen kannst und das ist, finde ich, halt auch so ein Killer-Feature, also du musst dich nicht Google unterwerfen oder Apple oder irgendjemand anders, sondern du kannst auf dem Gerät alles machen, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, Android-Apps laufen zu lassen, weil es gibt natürlich, was weiß ich, die Bahn-App und die WhatsApp und Co., die gibt's halt nur für iOS und für Android und für sonst nichts auf dieser Welt.
Ja.
Und wenn du die bestimmten Applikationen halt brauchst, kannst du die halt in der Android-Umgebung laufen lassen und da wird die Integration in das Hauptsystem auch immer besser. Und ja, mhm. Und weil ich sowohl Jolla unterstützen will, als auch die Entwicklung von Selfish OS und weil, wie gesagt, das OS finde ich ganz cool und langfristig will ich ja von der iOS weg. Bloß mein erstes Jolla-Telefon liegt im Schrank, weil mir das Display irgendwann mal gebrickt ist.
Oh, kaputt und gegangen ist. Kannst du kein neues kaufen oder was?
Ich hätte mir schon nochmal ein neues kaufen können. Du hättest ja auch nur ein Display kaufen können, aber das Display zu ersetzen hat so viel gekostet wie ein neues Telefon. Und oh. Ich meine, die alten sind halt auch nicht schnell gewesen. So das Jolla C ist jetzt, ich scroll mal runter, hat ein Dual-SIM, 2 GB Memory, 5 Zoll Display, 2500 mAh Lithium-Ionen-Akku, du kannst nochmal einen Micro-SD-Slot hattest und 16 GB internen Speicher, 8 Megapixel Kamera, GSM 3G und LTE und hat einen 1,3 Quad-Core Qualcomm Snapdragon drin. Okay. Also es ist halt ein potentes Gerät, wesentlich schneller als das alte Jolla. Das alte Jolla ist ja auch von 2013. Das ist jetzt, ja, das Neue und es ist, wird halt nicht von Jolla direkt gebaut. Ich meine, wenn ja eh alle nur in China zusammengeklöppelt. Ja. Und es ist trotzdem das Referenzgerät sozusagen zurzeit und sie haben jetzt mal, sie hauen jetzt mal 1000 raus. Es soll nächsten Monat sollen sie verschifft werden. Und ja, ich bin gespannt. Ja, also es war wirklich nicht lange Zeit, sich irgendwie eins zu choppen. Es kostet da jetzt auch nicht so viel. Also dadurch, dass ich ja irgendwie die Hälfte vom Tablet-Geld zurückgekriegt habe.
Hat es quasi nur die Hälfte gekostet.
Nice. Ja, nee, weniger.
Noch nicht mal.
Das war auf meinem PayPal-Konto drauf und ich habe dann irgendwie mich gewundert, dass PayPal irgendwie nur 30 Euro oder so abgebucht hat. Gedacht, hey, ja. Die wollten doch, das war doch irgendwie teurer. Und dann habe ich gesehen, ach ja, ich habe die Hälfte des Geldes vom Tablet zurückgekriegt und das andere, für 30 Euro kann man das schon mal machen, sozusagen. Und ja, wenn es jetzt wirklich im Juli gleich ausgeliefert wird, wäre natürlich cool. Also sie haben dann...
Ja.
Ja,
ja, also was haben sie dann?
Also dieses Jolla C entspricht, es gibt in Indien eine Firma, die nennt sich Intex und die bringen dort auch ein Jolla-Gerät raus für den indischen Markt. Mhm. Und da gibt es dieses Intex Aquafish und das ist quasi 1:1 dieses Jolla C jetzt auch. Und dieses Intex Aquafish kannst du halt nur in Indien kaufen, ja, nirgendwo anders erstmal.
Okay.
Es gab dann irgendwie schon Foreneinträge, ich gehe mal welche kaufen, wer will denn alles eins? Und dann haben sich irgendwie 200 Leute gemeldet. Und dann war der Typ, der das reingeschrieben hat, irgendwie etwas überfordert. Und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum jetzt Jolla dann gesagt hat, okay, sie ordern gut, dann mal kaufen selber welche. Wir
halt in Indien ein.
Genau, dann kaufen wir halt in China für Indien Europa ein. Sozusagen, ja. Und bringen einen Jolla C raus. Und ja, ist quasi neues Gerät. Und ja, ich warte natürlich aber immer noch, dass auch das Fairphone 2 endlich mit Selfish OS kommt.
Hast du da auch noch eins gekauft in der Pipeline?
Nee, ich würde eins kaufen, sobald es mit Selfish rauskommt.
Ah, aber so
es
nicht.
Es gibt zurzeit einen Selfish Community Port fürs Fairphone. Aber ich habe keine, ich bin einfach zu alt, um mir meine Telefone selber zu flashen und solche.
Ach Mensch,
ey. Ja, ich weiß.
Ingo, ey, da kommt rumjammern die Tränen,
auf,
Mann.
Rumjammern auf niedrigem Niveau.
Ja.
Wenn es von Fairphone welche mit Selfish direkt so zum Kaufen geben würde, würde ich mir da auch eins holen. Aber so erstmal für billig Geld.
So nicht.
So ein Jolla C geholt und sobald die dann da sind, sage ich Bescheid. Also von Von den Hardware-Specs ist es okay, ja, insbesondere dafür, dass du dann, dass du wirklich zwei SIM-Karten reintun kannst. Ich habe immer noch meine alte irgendwie rumliegen. Und
brauchst du denn diese zwei SIM-Karten-Slots?
Ich würde die tatsächlich verwenden, weil, wie gesagt, ich habe noch meine alte Nummer auf irgendeiner Karte, die ich jetzt immer nur, wo ich immer nur die Weiterleitung habe. Wenn mich da wirklich jemand auf meine alte Nummer anruft, wird's halt immer weitergeleitet, aber dann kriege ich halt immer irgendwie eine Rechnung über 2, 3, 4, 5 Euro.
Ja.
Und das Geld könnte ich mir sparen, indem ich dann tatsächlich die beiden in das eine Telefon reintue.
Oh. Also ich hab mir sagen lassen, beziehungsweise ich habe gelesen, dass in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, diese Dual-Sims besonders quasi gefragt sind. Okay. Weil dort ist halt wirklich so, dass jeder einfach immer drei SIM-Karten dabei hat. Ja? Das ist ganz normal. Einfach, dass du quasi die SIM-Karte wechselst, die gerade am besten passt, wofür du es benutzen willst.
Ja.
Und in
Deutschland,
Europa, Europa ist es eigentlich so, ja, okay, kostet halt irgendwie 20 Cent oder so, und denkst du so, pff.
Ja. Ja, klar, aber da merkst du halt, dass das Gerät eigentlich für den indischen Markt konzipiert ist. Ja,
genau.
Und klar, du bräuchtest es in Europa nicht unbedingt. Wie gesagt,
aber es ist trotzdem cool zu haben. Ich hätte auch gern zwei.
Ich habe jetzt tatsächlich einen Use Case, also weil, wie gesagt, meine alte SIM-Karte liegt jetzt irgendwie seit 5 Jahren im Schrank. Ich kriege halt immer wieder diese Rechnung von, ja, manchmal sind es nur 20 Cent, manchmal sind es aber auch 3 Euro und kannst du die halt eigentlich sparen, indem du sie einfach mit reintust und die Gespräche direkt annimmst auf dem Telefon.
Das stimmt.
Ja, von dem her. Ja, nee, also die Firma Jolla hat sich jetzt eher so drauf spezialisiert, ihr System anderen Leuten anzubieten und quasi das
zu verkaufen. Was davor drauf spezialisiert? Na,
vorher waren sie ja auch eine Hardware-Company und den Teil
haben sie jetzt verdingst.
Ja, ist aufgegeben worden, weil passt nicht.
China ist einfach zu billig.
Verdammt, Chinesen. Gucken wir mal, was draus wird. Also noch läuft Jolla und ich freue mich auf das Gerät. Einfach, sei es nur zum Spielen und ja,
also einfach mehr Spielzeug.
Ja, mehr Spielzeug. Komm mal.
Mehr Spielzeug.
Für den Preis war echt okay. 100 irgendwas Euro.
100 irgendwas Euro ist voll in Ordnung.
Für das Gerät. Gut, du hast, wie gesagt, nicht große Ansprüche an den Hersteller, aber das juckt mich jetzt nicht. Wenn es kaputt geht, geht es halt kaputt. Ja. Passiert. Aber dafür kann man eine Micro-SD-SIM reintun und deine, also gerade hier, ich merk's auf meinem iPhone, das ist schon immer voll mit Podcasts und Musik. Und
also so, Ingo, jetzt musst du noch den Affiliate-Link durchsagen, damit die Leute
kannst keine Dollar C kaufen. Es gibt keine. Sind alle ausverkauft.
Bitte sag dazu, dass du es über Binärgewitter gehört hast, damit der Ingo seine Provision bekommt.
Was? Warum? Worum geht's jetzt? Habe ich zu viel Werbeaufruf gemacht hier?
Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Oh, Binärgewitter eingeben in das Aktionsfeld.
Genau. Du kannst sowieso keins kaufen.
Du kannst alle keins kaufen, aber wenn du die Chance hast, dann sag Binärgewitter.
Genau, also du kannst dich auf die Liste schreiben lassen, nach dem Motto, okay, wenn es nochmal welche geben sollte, wärst du dabei.
Ja, genau, jetzt kommt's.
Und da gibt's auch allen den Inhalt. Also es gab nur 1000, die 1000 sind alle weg. Ich krieg eins, ja. Und wir reden dann im April nochmal drüber. April. Juli.
Auf eBay könnt ihr dann von Ingo für 350 Euro das Handy kaufen.
Nur 350? 550.
500!
Muss ja mindestens der dreifache Preis sein. Ja.
Mindestens, ja. Gut. Wenn es so 1000 gibt, Mann, ey.
Ja, die sind rar. Die guten Stücke. Lesefu.
Lesefu.
Nur du hast was gelesen?
Ich habe nur was gelesen, ja. Zwei Dinge habe ich gelesen. Und zwar einmal ein Blogpost über ein fiktives Gespräch zwischen einem Interviewer und dem Autor von diesem Blogpost über ein Einstellungsgespräch. Und der Interviewer sagt so, okay, kommen wir jetzt zu den ersten Interviewfragen. Bitte implementieren Sie doch FizzBuzz, also dieses quasi bei jeder die Zahlen von 1 bis 100 ausgeben und alles, was durch 3 teilbar ist, Fizz ausgeben und ansonsten Bars. So, das ist quasi die Aufgabe. Und jetzt, okay, wir fangen als erstes an, indem wir TensorFlow importieren in unser Programm und NumPy. Und dann fangen wir an, unser Codefeld unser Binary Codefeld zu kodieren. Und dann trainieren wir unser neuronales Netzwerk, dass es diese verschiedenen Sachen lösen kann. Okay. Und quasi er beschreibt so das Gespräch zwischen dem Interviewer und ihm, wie er dann quasi in TensorFlow, also in diesem ganzen Machine Learning Zeug, FizzBuzz implementieren würde. Und der Interviewer wird dann quasi immer genervter und er hat dann quasi am Ende die Lösung, wo das Programm beziehungsweise der Algorithmus zu, ich glaube, 90% dann richtig FizzBuzz ausgibt. Und das ist sehr lustig zu lesen. Kann ich sehr empfehlen.
Okay.
Sehr gut. So, und als zweites ein Artikel zu Reverse Engineering, und zwar in dem Fall Hardware Reverse Engineering. Und hier geht es dabei darum, wie einer beschreibt, beziehungsweise steht ein Name dazu, dass ich den auch direkt nennen kann. Ich finde jetzt gerade keinen Namen dazu. Es tut mir so leid. Tut mir leid, Mr. Unbekannt. Hier, GitHub-Archiv, komm, das muss ich auch schauen. Palantir 555 auf GitHub, wie er beschreibt, wie er von einem Huawei Router den Flash ausliest und dort quasi dann das Image auseinander nimmt und dann schaut, die Secrets quasi von diesem Image stammt und so. Es ist sehr cool beschrieben mit vielen Bildern, wie es auch wirklich funktionieren kann und mit wie du quasi an diese ganzen Informationen rankommst und wie das ausliest. Und ja, cooler Artikel, cooler Blogpost, schön zusammengeschrieben mit vielen Bildern. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Okay.
Also, genau, Hardware Reverse Engineering und Machine Learning. Zwei gute Sachen, worüber man immer viele Sachen lesen sollte.
Okay.
Jetzt.
Gut, kommen wir, du kennst diese Feststelltaste, oder?
Ja. Caps Lock.
Ja, was machen die, wenn du Caps Lock einschaltest und dann eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 tippst?
Keine Ahnung, muss ich auswählen?
Mach mal.
Ups, warte, habe ich das bei mir überhaupt? Ach so, ah ja, okay. Ich habe bei mir Caps Lock auf Escape gemacht, ich habe keine Ahnung.
Okay, das ist auch eine Möglichkeit, sie auszustellen oder sie auf irgendwas anderes zu mappen, genau. Darum geht es um so ein bisschen. Und es gibt, also man kennt Caps Lock, aber eigentlich gibt es auch noch Shift Lock.
Was ist der Unterschied?
Ja, genau.
Gibt's, macht es.
Es gibt tatsächlich einen Unterschied.
Heißt, ist das nicht nur ein anderer Name für das gleiche Ding?
Ja, genau. Ich pack dir auch mal den Wikipedia-Artikel. Ich habe echt ewig danach gesucht. Ich wusste das auch nicht. Also es gibt einmal Caps Lock und es gibt einmal Shift Lock. Es gibt sogar in manchen Sprachen ist es entweder das eine oder das andere. Also ich glaube, in Belgien benutzen sie eigentlich immer einen Shift Lock, während sie bei uns unter Linux ist es halt zum Beispiel ein normaler Caps Lock.
Ja, aber das ist nur so, weil jetzt in Frankreich hast du die Sonderzeichen anstatt den Zahlen, wenn du die schreibst, immer. Und deswegen hast du auch quasi bei dem Umschalten, schaltest du nicht auf die Zahlen um, weil du dann immer auf die Sonderzeichen haben willst.
Ja, aber es kann auch bei uns genauso sein.
Nein, wir haben ja bei uns die Zahlen und du willst die Zahlen nicht haben, wenn du umschaltest.
Nein, oder so. Aber du hast sie doch. Wenn du, unter Linux ist es so, es ist ein Caps Lock. Das heißt, wenn du diese Caps Lock Taste drückst, wird alles groß geschrieben, aber die Zahlen bleiben die Zahlen.
Ja.
Wenn du ein Shift Lock hättest, wäre, es wird alles groß geschrieben, aber die Zahlen sind die Sonderzeichen.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ja. Fucked up, ey.
Ja. Wie gesagt, ihr könnt natürlich das in der Wikipedia auch nochmal durchlesen.
Ach so, das ist der Pfeil, ist dann Richtung er zeigt.
Ja, komischerweise scheint es aber, also normalerweise ist, wie gesagt, Caps Lock, wenn, dass die Buchstaben alle groß geschrieben bleiben, aber die restlichen Tasten bleiben so, wie sie beschrieben sind. Also es ist einfach nur immer groß schreiben.
Ja.
Aber was scheinbar auch der Standard unter Windows ist, ist ein Shift Lock. Das heißt, du drückst die Caps Lock Taste. Dann wird alles groß geschrieben, aber die Zahlen sind nicht die Zahlen, sondern sind die Sonderzeichen, die da drauf sind.
Fuck, ja.
Ja.
Wer denkt sich sowas aus, hey?
Genau, und meine Aufgabe war jetzt, bei Linux aus diesem Shift-Lock, wo ich noch nicht vorher wusste, dass das überhaupt ein Shift-Lock ist, weil man kennt ja nur die Taste, heißt Caps-Lock, ja, da drückt man da drauf.
Und dann ist Kacke. Dann ist einfach alles Kacke, was man schreibt. Und dann funktionieren manche Sachen, dann kommst du nicht mehr aus dem VI raus, weil das Server der Doppelpunkt nicht mehr funktioniert, so wie du gedacht hast.
Ich wusste auch gar nicht, dass es dafür unterschiedliche Systeme gibt, ja. Also eine aktivierte Umschaltsperre, eine aktivierte Feststelltaste. Hey, lest euch den Wikipedia-Artikel durch, wenn es euch irgendwie interessiert.
Und wenn nicht, haben wir euch jetzt schon alles erzählt.
Echt alles erzählt. Oder total verwirrt. Wie gesagt, also in Belgien und so ist es scheinbar immer, wenn du auf die Umschalttaste, Caps-Lock-Taste drückst, dass du auch willst, dass die Zahlen nicht die Zahlen sind, sondern die Sonderzeichen.
Und, nee, wie gesagt, also wenn du französische Tastatur hast, dann schreibst du oben, dann ist die obere Leiste keine Zahlen, sondern das sind das Sonderzeichen.
Mhm. Ich verstehe es so. Vielleicht ist es in Belgien wird es wahrscheinlich dieselbe Tastatur.
In Belgien ist es auch so, ja. Ist auch französisch.
Größtenteils, ja, jetzt mach nicht die
die sollen sie nicht so haben, sind alle Franzosen.
Das sehen die Flamen anders.
Flamen! Hört sich wie Fladen vielleicht.
Und die paar deutsch-belgischen Hörer, die wir auch haben.
Ja.
Die
Ostbelgien. An Ostbelgien. Alle ostbelgischen Hörer, es tut mir leid.
Der Matt hat doch mal auf irgendeiner Konferenz Ostbelgier getroffen, die uns hören. Also, okay. Ihr könnt uns ja auch nochmal sagen, wie das ist mit dieser
Shift-Log. Und dann müsst ihr uns auch sagen, warum man quasi in Ostbelgien und in Westbelgien andere Laptops kauft mit anderen Tastaturen oder wie das funktioniert oder ob man dann nur die gleichen bekommt.
Natürlich, wenn es unterschiedliche Tastaturen sein, ob du Nordbelgien, Südbelgien,
Westbelgien. Was muss ich denn sagen, wenn ich also was ist denn vielleicht auch die echte belgische Tastatur?
Ich glaube, die gibt's nicht. Es gibt die französisch-belgische Tastatur, es gibt die deutsch-belgische Tastatur und weiß ich nicht, was die Flamen machen. Die werden dass sie niederländisch sprechen, wird das halt, weiß ich nicht, so eine ähnliche Tastatur wie bei, was haben die Niederländer für eine Tastatur?
Keine Ahnung, wollen wir nachschauen? Niederländische Tastatur. Peter.
Niederländisch-deutsch, niederländische
Tastatur. Also sieht deutsch aus.
Ja, okay, sieht deutsch aus. Ist sie deutsch? Sieht auch deutsch aus? Niederländische Sonderzeichen und deutsche Tastatur.
Ah, nee, die haben irgendwie noch so ein paar andere Zeichen. Oder? Ja, also sieht ein bisschen kaputt aus.
Sieht ein bisschen kaputt aus. Zumindest Umlaute, Fehlanzeige. Sie haben keine Umlaute, weil sie es scheinbar nicht.
Also es gibt Niederländisch Niederlande und Niederländisch Belgien.
Ah, siehst du. Kannst du krass mehr sehen.
Scheiße, ey.
So ein Dreck. Ja, jedenfalls, um zurück zu der Sache zu kommen. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man unter Linux dann aus dem Caps Lock ein Shift Lock macht. Mhm. Weil das jemand, der mit einer Hand programmieren muss, braucht.
Hat er sich die Hand gebrochen oder hat er...
Ich kann es dir nicht sagen. Also irgendeiner unserer Studenten kann halt nur mit einer Hand schreiben.
Ich glaube, der hat einfach eine Ausrede gesucht. Nur mit einer Hand programmieren oder so.
Keine Ahnung. Der kann wirklich nur mit einer Hand schreiben.
Okay, alles klar.
Und demzufolge braucht beim Programmieren. Und unter Windows das scheinbar der Standard ist, dass es ein Shift-Lock ist. Wir aber unsere Klausuren unter Linux schreiben. Ja. War halt die Aufgabe... Wie kriegt man die verdammten Sonderzeichen hin, wenn ich die Feststell-Umschalt-Caps-Lock-Taste drücke?
Und hast du ihm gesagt, dass man erstmal auf Dorak wechseln?
Nein, wir haben jetzt in die Bash RC dann diesen Magic-Trick gemacht, dass es geht. Der Magic-Trick. Kannst du dir da, kann man durchlesen. Also man kann, so wie du es gemacht hast, du hast aus deiner Caps-Lock-Taste eine Escape-Taste gemacht. Es gibt halt so ein paar vordefinierte Sachen auch. Du kannst einfach disablen, also ausschalten. Kannst irgendwie daraus noch eine Super-Taste machen. Du kannst daraus irgendwie Numlock machen, Escape, Backspace, was auch immer. Oder du kannst halt einfach aufsetzen und daraus einen Shift-Lock machen. Wie gesagt, ich wusste bis vorher nicht, dass es ein Shift-Lock gibt, was das tut.
Der Unterschied jetzt weißt du es. Man lernt nie aus.
Shift-Lock macht, dass da oben keine Zahlen sind, sondern dass da oben die Sonderzeichen sind. Wenn ihr das mal durch irgendeinen Fall braucht oder ihr Belgier seid oder was auch immer, kann ja sein und ihr unter Linux arbeitet und euch immer schon gefragt hat, what the frack is this shit doing? Man kann es umschalten. Ja. Man kann sie ganz wegdefinieren, die Caps Lock Taste, oder man kann daraus einen Shift Lock machen. Und für alle, die das jemals brauchen, da steht drin in dem Link, wie man es geht. Also gibt es dann X-Mode Map minus I irgendwas. Do it yourself.
Finger. Sehr schön.
Ja. So. Wisst ihr Bescheid?
Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr jetzt schön angeben mit.
Genau. Und dann, wusstest du eigentlich, sag mal, ist deine Caps-Lock-Taste eigentlich eine Shift-Lock-Taste oder nicht? Das ist doch total der nächste Party-Gag, oder?
Geil, ja. Und was hast du? Hast du Caps-Lock oder Shift-Lock?
Ja, genau. Sag mal, was tut denn diese Taste bei dir? Ist die Caps-Lock oder Shift-Lock? Sag mal, willst du mich anmachen oder was?
Ey, machst du mich an, mach ich dich aus.
Sehr gut.
Sehr, sehr, sehr schön.
Okay, kommen wir zu den Picks.
Picks. Go.
Ja, du bist.
Achso, ich hab. Oh, mein erster Pick ist der Shell Style Guide von Google. Und zwar beschreibt der, wie bei Google Shell geschrieben wird, beziehungsweise auf welche Sachen geachtet werden.
Ach, die Armen.
Ja.
Die Shell schreiben.
Ne, ab und zu muss man das halt mal, ja. Zum Beispiel, du willst irgendwie drei Sachen ausfüllen und die in eine Pipe machen, dann geht es halt am besten in Shell, ja. Dann kannst du, hilft das alles quasi nichts. Oder du willst irgendwas starten. Ja. Oder du willst ein Init-Skript schreiben, wie diese ganzen Nackenbärte, die immer noch Syswinit haben, Syswinit.
Die ganzen Gentoo-Benutzer.
Die ganzen Gentoo-Benutzer, genau, dein Build-Environment, ja. Du hast halt immer irgendwo Shell. Und hier gibt quasi, ist von Google, so ein paar Vorgaben, worauf man zu achten hat, kann man sich dran halten oder nicht, aber es gibt wenigstens einmal einen Zusammenschrieb, wie Sachen aussehen könnten. Und das ist auch hier oft schon mal ganz gut. Besonders, wenn man quasi ein neues Projekt anfängt mit anderen Leuten, das ist ja immer das Schlimmste ist, dann auf so einen Common Ground zu kommen, ist doch mal eine ganz schöne Sache. Ja, sehr, sehr gut.
Okay. Dann habe ich einen Link zu den 11 schlimmsten IT-Erlebnissen. Lest euch einfach mal durch. Bisschen witzig, was so Leute meinen, dass sie tun können und dann halt nicht. Also, ja. Leute, die in IT arbeiten, von Leuten gewählt werden und sich manchmal nur einfach kopfschüttelnd so nach dem Motto, have you tried, turn it off and again, aber viel schlimmer halt.
Viel, viel schlimmer.
Lest es euch einfach durch, so, ja, kopieren mit der Maus, Bildschirm abfotografiert und per Brief verschickt, weil das so macht man halt einen Screenshot, gell?
Oh Gott, aber das macht doch keiner mehr, oder? Gibt's da wirklich noch Leute, die das machen? Es
scheint Leute zu geben, die das so gemacht haben, ja.
Oh Mann, hey.
Gut. Das
abgefuckter Shit, hey.
Also einfach mal wieder was zum Schmunzeln, wenn er was zum Schmunzeln braucht.
Okay.
Gut.
Ich hab noch ein Pick, nämlich, quasi alles, was falsch ist mit aktuellem Web-Development. Und die Webseite nennt sich Mega Boilerplate. Und das ist eine Webseite, wo du dir quasi dein Projekt, dein Webseitenprojekt zusammenstellen kannst und dann klickst du sagen, okay, was möchtest du denn machen? Ja, okay, Node.js. Und dann, welches Framework möchtest du denn nehmen? Express oder Meteor? Express. Und welche Template-Engine möchtest du denn? Dann muss ich mich entscheiden zwischen drei. Und dann, welches CSS-Framework möchtest du denn nehmen? Genau, Bootstrap vielleicht. Und dann, welchen CSS-Preprocessor? Keine Ahnung, Less vielleicht? Und dann, welche JavaScript-Framework? Und es geht irgendwie noch drei oder vier Mal so weiter. Und denkst du so, holy shit, das ist alles, was du brauchst, damit du eine neue Website, Webserver bauen kannst, ey, what the fuck? Ja, Mega Boilerplate.
Okay.
Da kann man sich dann sein neues Projekt zusammenklicken. Und also ich find's gruselig. Wahrscheinlich sind die davon total überzeugt, dass es voll geil ist und so. Aber ich find's einfach nur, dass es genau das zeigt, was gerade falsch ist mit diesem ganzen Webentwicklungszeug, diesem ganzen JavaScript-Krempel. Es ist einfach viel, viel zu komplex. Du brauchst irgendwie 100 Sachen, nur damit du quasi einfach nur einen Webserver baust. What the fuck, ey?
Ja, naja. Gut, dass ich das alles nicht benutzen muss.
Also das finde ich auf jeden Fall ganz schön gruselig. Also Batteries Included ist auf jeden Fall irgendwie anders oder so.
Gut, dann kommen wir noch zu was Schönem, Einfachen, was ihr eure Mutti zeigen könnt, nämlich wie das mit der Verschlüsselung funktioniert, vor allem Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, warum man das haben will und sowieso und überhaupt. Schönes Video, was es einfach mal so wirklich runtergebrochen so zeigt, dass das auch die Mutti versteht.
Oh, das ist ja toll.
Ja, oder eure
auch langsam gesprochen Geschwister. Und alles großer Text, weil Mutti sieht ja auch nicht mehr so gut.
Ja, ich glaube großer Text. Guckt sie einfach an.
Mit Untertiteln?
Mit in ja geschrieben, ja doch. Alles sehr gut. Also
sehr
so, dass man es einfach versteht. Weil sonst ist es immer schwierig zu erklären, warum man da Verschlüsselung haben will. Und da wird das halt so schön erklärt mit Briefen. Und
damit Leute nicht deine Penisbilder sehen können, ist doch wohl klar. Hatten wir doch.
Ja, so erklärt man das vielleicht in Amerikanern, weil die grün sind. Stimmt,
weil Mutti, weißt du, ich weiß nicht.
Mutti kann halt Penisse sehen, das ist ja nicht schlimm. Aber die will halt vielleicht nicht, dass man anderes Zeug von ihr liest.
Ach so, zum Beispiel ihre Kochrezepte.
Ja, vielleicht, weil die super geheim sind. Ja.
Ah, stimmt, ja, dass die super von Oma das Kochrezept, ja, das ist natürlich nicht gut, wenn das rauskommt.
Ja, das finden wir halt nicht. Während wir sind ja nicht so Brüder, also Penisse kann man bei uns ja einfach zeigen und auch per Post mailen. Das ist ja,
Nee, kann man auch mal ein Screenshot machen.
Ja.
Oder per Post verschicken.
Ist ja kein
Hinten
Problem.
Auf aber so eine Postkarte drauf, dann geht's los. Kostet eh nur 45 Cent, viel billiger als ein Brief.
Ja, genau. Brief kostet mittlerweile 70. Ja, die machen das auch jedes Jahr teurer. Deswegen ja,
Postkarte 45 Cent, Brief 70 Cent. Kannst du zwei Postkarten verschicken mit deinem Penis drauf.
Fast, ja. oder du schickst es halt per Messenger deiner Wahl, aber halt gut verschlüsselt. Und damit die Mama weiß, was gut verschlüsselt ist,
mit das WhatsApp. Video schauen. Oder? Muss man jetzt mit WhatsApp verschicken eigentlich?
Ja,
ist schon ein bisschen traurig eigentlich, oder?
Kommt drauf an, was du machen willst.
Dass einer von den wenigen Messenger, die voll verschlüsseln, quasi WhatsApp ist?
Ja.
Finde ich ein bisschen creepy.
Ja.
Aber naja.
Ja.
Tja. Aber ist irgendwie auch geil.
So ist es halt in der Welt.
Ja, ich habe gedacht, vielleicht muss ich mein Dogma quasi, wie heißt es, mein Dogma, entdogmatisieren ändern? Oder so.
Musst du den Hund rauslassen aus deinem Dogma.
Ja, genau. Oder den Affen, Ingo. jedenfalls, dass ich mir auch WhatsApp holen muss. Weil jetzt, wo es alles voll verschlüsselt ist, geht's ja quasi gar nicht mehr anders.
Tja. Das einzige Problem ist, du weißt nicht, was sie da nicht noch drin machen. Ja.
Also aber voll verschlüsselt, das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Ja, bist du dir sicher, du kannst ja in den Client nicht reingucken.
Oh,
ja, du kannst
das
dir
stimmt,
den Transportweg kannst du dir noch angucken, aber du weißt ja nicht, ob nicht sich Facebook da doch noch einen Zweitschlüssel generiert und ihn irgendwo speichert. Das ist kein Open Source Client, also du kannst dir das WhatsApp nicht auseinandernehmen und Zeile für Zeile angucken und sagen, ja, ist alles gut.
Na gut, dann muss ich wohl weiter Signal benutzen, wo ich keine Freunde habe.
Doch mich.
Ja, doch dich.
Komm, ich habe noch drei andere, habe ich auch noch. Einer davon ist Binärgewitterhörer und ein anderer ist ein alter Schulkamerad, aber
Immerhin,
ja doch, ich habe ein paar Signal-Benutzer.
Das ist schön.
Ja.
Seid ihr bestimmt quasi 80% von dem kompletten Netzwerk, mit mir dann 100. Ja, okay. Ich habe auch ein Video rausgesucht.
Sehr gut.
UR2 und das ist von CGP Grey und der macht immer coole Videos, beziehungsweise, ja, ich glaube, ist ein Typ. Und es geht quasi darum, dass dein Gehirn besteht ja aus zwei Gehirnhälften. Ja. Und wenn man die trennt, was man früher gemacht hat, um Epilepsie zu behandeln, dann hast du zwei Gehirne, die untereinander quasi anders ja, die du hast quasi dann zwei Gehirne, die aus die andere Sachen auch denken können.
Ah?
Ja. Und du hast dann auch zum Beispiel, die können verschiedene Lieblingsfarben haben und so. Und das ist total abgefuckt. Und nur eine Gehirnhälfte kann reden. Und deswegen ist die andere quasi immer unterdrückt. Und das ist super mindblown. Ihr müsst es euch angucken, sind nur 4 Minuten 57, aber total wert. Geile Sache, geiles Video.
Hm.
So, genau, das war's, ne? Wir sind durch. Nach nur eine Stunde 45?
Keine Ahnung. Aber es ist doch gut, wenn wir einfach schnell durch sind, labern wir schon nicht so viel, sozusagen.
Oh,
und wir haben trotzdem viel gelabert.
Wir haben
war viel gelabert, total lustig und sind ja eh immer die besten Sendungen, wenn wir zwei das machen, habe ich gehört. Nicht? Also so.
Nein, wir sind anders.
Ah. Ja, das ist immer eine andere Sendung, egal wer mit wem das macht.
Ja, nee.
Nicht, ja, egal. Es wird nicht besser dadurch, glaube ich.
Nee. Ich das jetzt also, es gibt Leute, die quasi das doof finden, dass wir immer so wenig Content haben, wenn wir jetzt zweit nur sind. Und es gibt Leute, die finden auch schön, wenn zwei Leute einfach über nichts reden können.
Genau, wie wir zwei. Wir reden einfach 2 Stunden über nichts. Ist auch mal ganz gut. Ich finde es einfach, es ist einfach entspannter, wenn man nicht 3 Stunden rumsitzen muss, sondern das auch in 1,5 durchkriegt.
Ja, ist schön.
Aber es ist halt auch, es ist aber auch anstrengender, weil du wirklich nicht nebenbei einfach noch schnell recherchieren kannst.
Kannst schon, aber es fällt halt auf.
Ja, klar, wir machen es ja auch ein bisschen, aber du musst es dann fast immer dazu sagen, ich tippe jetzt niederländische Tastatur ein, weil normalerweise würden sich 2 andere unterhalten, du kannst kurz was recherchieren und dann noch dich da wieder reinbringen. Ja. Wenn es nur zu zweit ist, dann muss einer entweder die ganze Zeit reden und der andere surft im Internet oder die unterhalten sich und dann kann eigentlich keiner was tun, weil du musst ja drauf, du musst ja zuhören und drauf reagieren, was der andere sagt.
Das stimmt. Aber es ist halt anders.
Ist halt anders. Ja, genau. Und nachdem wir gerade so versplittert sind und der Matt leider keine Zeit hatte, weil er irgendwie in Arbeit erstickt.
Aber ich denke, dass es besser ist, als keine Sendung zu haben.
Genau.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie unsere Hörer das finden, aber die Leute, die wir jetzt was dagegen sagen, sind eh Eierköpfe, so. Ganz einfach so.
Nein, wir nehmen euch alle wahr. Ihr dürft alle in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ja,
und dann löschen wir die Kommentare, die wir nicht mögen.
Ja. Okay.
Also ihr dürft alle reinschreiben, aber manche haben halt dieses eine Plugin bei sich installiert, wo sie dann quasi nur ihre eigenen Kommentare sehen.
Oh.
Ja. Sehr, sehr gut. Also dann.
Ja.
Genau. Wünsche euch in eine frohe Zeit.
Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Computers. Das kriegen wir irgendwie nicht hin.
Wir müssen da nochmal dran arbeiten. Das hat selbst der Mark hingekriegt.
Und was hat er immer gesagt?
Na, es heißt halt, habt Spaß und am Gerät.
Ja, warum selbst, am Gerät?
Ja, weil es halt so ist. Mach einfach mit. Ich sag, hab Spaß und du sagst, am Gerät. Wo ist das Problem?
Okay, am Gerät, ich hab's gesagt.
Echt?
Fertig, oder?
Ja, jetzt sind wir fertig. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, pass auf euch auf und bis zum nächsten Mal und so.
Genau. Geschafft.
Jetzt kannst du noch dein Internet und Blafu und alles sagen, wenn du willst.
Achso, was für ein Internet und Blafu?
Ich weiß nicht, das hast du, wenn du sagst.
Ich muss noch was pluggen, habe ich vergessen.
Ja, mach.
Aber ich plugge das nächstes Mal einfach mal. Das ist jetzt quasi Aftershow.
Pre-Plug.
Ja, das ist ein Pre-Plug, genau, für die ELUB 2016, die in Stuttgart passiert. Das ist nämlich die ELUB 2016, ist eine Konferenz zum Thema Enterprise Software Deployment und Continuity Management. Auf elub.org könnt ihr hingehen, könnt euch schon anmelden. Wird die beste Konferenz dieses Jahr.
Okay.
Ist geil. Und wir haben ein Logo.
Und ihr habt ein Logo.
Das beste Logo. Kannst du einfach mal kurz auf elu.org gehen?
Nee.
Doch.
Nee.
Doch.
Nee.
Oh.
Doch. Nee.
elu.org. Ist eine geile Domain, da kann man nichts sagen.
Ja.
Ja. Jetzt musst du kurz hingehen.
Oh, wie heißt es?
elu.org.
Elu oder elo?
Loop. Schleife.
Elu.org.
Genau.
Schlägt mein Mats davor. Elu.
Elu.org.
Ach Gott, okay. Ein Pile of Poo mit dem Loop.
Nein. Rum. Ja. Das ist nämlich du musst nämlich die Scheiße am Laufen halten.
Okay. Gut, ja, ist ein bisschen witzig.
Das ist ein Kongress, der passiert.
Ja.
Das ist nicht nur das Logo, was wir als
erstes überlegt haben. Du musst die Scheiße am Laufen halten,
Es ist ein Kongress, der passiert, nämlich am 19. November 2016 dieses Jahr.
Okay.
Kommt also alle hin. Gute Sache.
Gute Sache.
Bis dann.
Ciao. Genau, bis dann. Tschüss.